Ich spreche in meinem Content tatsächlich immer mal wieder auch, wo ich sage, liebe Männer, nehmt doch mal die Kommentarspalte und schreibt mal rein, wenn ihr mal eine Psychotherapie gemacht habt oder wenn ihr in einer seid. Und wenn ihr nicht Manns genug seid oder wenn ihr euch nicht traut, das so zu nennen, dann nennt es doch Coach oder Begleitung. Ihr könnt doch machen, was ihr wollt. Aber ich finde es total wichtig, dass sich auch mal Männer zeigen. Also es ist gar nicht so einfach, jemanden da in den Podcast zu kommen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, heute eine waschechte Psychotherapeutin bei mir am Tisch zu haben. Hannes Zwetschke heute am Mikrofon mit.
Carla.
Grüß dich.
Hallöchen, schön, dass ich da sein darf.
Ich freue mich auch sehr.
Sehr schön.
Ich habe mir gestern gedacht, ob das zu frech ist, aber ich merke schon, du bist auch sassy unterwegs. Ich wollte am Anfang sagen.
Ich muss korrigieren tatsächlich.
Ja?
Ich bin keine Psychotherapeutin, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ist ganz wichtig.
Ganz großer
Unterschied. Sonst kriege ich wieder links und rechts eine Fresse.
Ja. Witzigerweise frage ich mich tatsächlich, weil das kann man vielleicht schon sagen, das ist der Short Run, also es geht dann wesentlich schneller natürlich mit der Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Wenn man so
möchte. Ich frage mich heute immer, ich glaube, es gibt wesentlich mehr Leute, die Gesprächstherapie anbieten können und gar keine Ausbildung dazu brauchen, aber vielleicht ist das auch was sehr Deutsches, man braucht so diesen Stempel. Und ich kenne ein paar Psychotherapeutinnen, eine davon ist hat einen Doktortitel, den verschweigt die quasi, weil es ihr mittlerweile peinlich ist, aber die dachte auch immer so, das braucht man halt, das ist doch wichtig.
Ja, ist ein Ding, auf jeden Fall in Deutschland, finde ich auch. Ich habe das auch manchmal so. Ich hatte letztens erst meine Therapeutin von damals, die ist gerade so ein bisschen meine, wie so eine Mentorin. Mhm. Ich fühle mich manchmal wie so ein behütetes Schaf irgendwie bei ihr, weil sie manchmal Anfragen weiterleitet an mich, die sie selbst gerade nicht erfüllen kann, weil sie keine Kapazitäten hat. Die ist voll ausgebucht, die gute Frau. Und
allgemein großes Problem.
Ja, ich sag mal, für uns HeilpraktikerInnen ist sehr schön,
gut.
Ne? Aber natürlich, irgendwo mangelt es immer so da dran. So, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe den schönen Faden jetzt schon verloren, das ist super. Was wollte ich damit sagen?
Die Mentorin?
Ja, aber warum habe ich dann
angefangen zu erzählen? Die schiebt dir die Termine weiter und jetzt hat die vielleicht einen Doktortitel, oder?
Genau, und da ging es nämlich darum, dass eine Studentin tatsächlich gefragt hat, ich würde gerne ein Essay über das und das schreiben, auch mit einer Therapiestunde, und das ist quasi so ein studentisches Format, da braucht sie quasi eine Therapeutin für. So, und jetzt ging es so um Geschlechtsidentitäten und eine sexuelle Orientierung und dass sie früher auch gemobbt worden ist und so weiter in die Richtung. Und das Erste, was bei mir so hochkam, war, oh Gott, ich habe ja gar keine 5-jährige Ausbildung in Geschlechtsidentität oder sonst irgendwas. Ne? Also ich finde es auch total normal, dass sowas manchmal reinkickt, ehrlich gesagt. Ne?
Ja, Imposter ist ja ein ganz großes Thema in unserer Branche. Ne?
Ja, ja.
Aber generell kann man immer, also ich würde mittlerweile so eine Behauptung aufstellen, wer Imposter hat, der ist meistens sehr gut. Also mit den Agenturen, mit denen ich arbeite im Coaching. Wenn die kommen und sagen, ich bin der allergrößte Größeres und ich habe es total drauf, dann schaust du das an, dann scheißt du alles richtig rein.
Ja, genau.
Und dann kommen die, die sagen, ja, aber also ich habe eine Agentur, aber also ob ich mir die großen Kunden, dann schaust du die an, die rasieren alle so weg. So, ne?
Ja, genau, da habe ich auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen tatsächlich. Mhm. Dieses lieber ein bisschen Imposter als dieses, ich sag mal, Gottgleiche. Ja, natürlich kann ich das. Hallöchen.
Ja.
So, ne? Und ja, das ist halt auch ein bisschen, ich glaube, das Ding, warum HeilpraktikerInnen für Psychotherapie manchmal auch so einen schlechten Ruf haben, ne? Weil das dann so die sind, die sich als Psychotherapeuten ausgeben, als die studierten Allwissenden. Das sind wir nicht. Das sind auch Psychotherapeuten nicht, ne? Aber wir sind Heilpraktiker für Psychotherapie. Wir haben meistens die Fälle, die gar nicht pathologisch sind. Wir haben so diese Lebenskrisen, sag ich mal, ne? So, ich sehe so, oh, ich nehme immer den gleichen Typen Mann irgendwie und lass mich immer wieder verarschen und noch, Mensch, mir geht's so blöd damit. Warum ist das so? Und dann gucken wir nach Mustern und natürlich gehen wir auch in die Kindheit, aber wir haben zum Beispiel manche Diagnosen oder manche Menschen, die, da dürfen wir gar nicht mitarbeiten. So Schizophrenie, sowas.
Ne? Steht auch ganz, ganz sichtbar auf deiner Webseite. So, ja,
ja, ja.
Also
genau.
Aus Marketing-Sicht finde ich das immer ganz interessant, weil also ich würde behaupten, dass es gar nicht so ein Ding ist. Also ich glaube, das könnte auch ganz unten im Footer stehen, was die wirkliche Berufsbezeichnung ist. Aber ja, es gibt natürlich da auch, ja, also da wird natürlich auch viel abgemahnt und abgewatscht und so, ne? Ja, interessant.
Ja, ich probiere es so gut und richtig wie möglich zu machen. So, natürlich werde ich auch Fehler machen. Ich hatte letztens meine erste Klientin vor Ort und ich hatte gar keine Taschen.
Alles war andere remote, oder wie?
Genau. Und
wie läuft die, wie ist die Customer Journey? Wie finden die Leute dich?
Ich bin ja ganz am Anfang tatsächlich. Also ich habe meine Webseite seit einem Monat online. Fast genau einen Monat ist es, glaube ich. Und die finden mich über, ich habe teilweise in WhatsApp-Gruppen reingeschrieben. Hallo, ich habe mich selbstständig gemacht und jetzt habe ich zum Beispiel die Schwester von einer, die in der WhatsApp-Gruppe mit dabei ist. Mhm. Die ist in der Schweiz zum Beispiel. Mhm. Ne? In der Heimat gibt es auch ein paar.
Zoom, Google Meet oder?
Zoom machen wir, genau. Wenn man hier keine Werbung machen darf, ne? So.
Aber Zoom ist witzigerweise, glaube ich, in dem Umfeld ist das Ding so. Also wir sind ja bei Google Meet völlig Ding, aber...
Gibt's auch. Das mache ich manchmal mit einer Freundin, wenn wir co-worken. Mhm. So, einfach in der Küche oder irgendwie sowas. Dann treffen wir uns
einfach
da.
Einfach laufen lassen, finde ich auch eine geile
Idee. Ja, haben wir gestern erst gemacht. Die muss für die Sparkasse irgendwas ausfüllen und das kriege ich nicht alleine hin. Da muss ich zwischendurch mit einer Freundin quatschen. Die ist in Kiel oben. Mhm. Und dann schalten wir uns einfach zusammen. Mhm. Ja, deswegen, das funktioniert ganz gut.
Jetzt bin ich immer gern so, dass ich nochmal kurz, weil das ist, glaube ich, das, was mich am meisten auch immer so interessiert.
Sprich dich.
Weiß nicht, bist du jetzt nicht auf die Welt gekommen, hast gesagt, das mache ich irgendwann mal. Und das war eigentlich, deswegen, so wollte ich eigentlich einsteigen. Ich habe gesagt, bist du auch ein bisschen
sexy. Dann steig doch nochmal
ein. Genau, jetzt steige ich nochmal ein. Also, die Carla, die war ja mal beim Fernsehen. So wurde sie mir erstmal von meiner Redakteurin Betty verkauft. Und da hat die auch Terra X moderiert. Mhm. Und jetzt ist sie jetzt ist sie Heilpraktikerin für Psychotherapie. Und da würde ich eigentlich als Medienmann sagen, was schiefgelaufen? Weil witzigerweise ist es ja so, dass es normalerweise immer, also wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich mir so, naja, jetzt mache ich doch den Bums hier mit Marketing lang genug, jetzt kann ich doch mal zum Fernsehen gehen und da ist Marketing, Fernsehnummer ist jetzt vielleicht auch rum mittlerweile, aber das wäre ja so der klassische Weg, ne? Mhm. Und jetzt glaube ich, und das finde ich immer so inspirierend, weil ich will ja mit dem Podcast hier auch immer zeigen, dass alles möglich ist im Leben so, ne? Mhm. Und das hat man, finde ich, ganz oft nicht. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an unserer Erziehung, an unserer Sozialisierung. Mädle, jetzt machst Abitur und dann machst vielleicht nur Ausbildung. Und dann
ist das dann noch mit dem Sauerländer-Dialekt, aber ja.
So. Und trotzdem ist es ja so, dass immer alles irgendwie auch änderbar ist. Und jetzt würden vielleicht viele sagen, oh Mensch, ey, Fernsehmoderation und ZDX ist ZDF, oder? ZDF. Mhm. Beim Öffentlich-Rechtlichen, da will ja jeder hin. Mhm. Wie geht denn das los? Also, Schulbildung, Abi. Mhm. Und dann?
Dann habe ich Literatur, Kultur, Medien und Medienwissenschaften studiert.
Aber da war dann schon die Idee da für sowas, oder?
Genau. Also ich weiß aber auch noch, ehrlich gesagt, ich wusste lange nicht, was ich genau machen sollte. Mhm. Also ich habe einen Kumpel, der weiß, dass er Kind ist, der will Astronaut werden. Mhm. Jetzt macht er Luft- und Raumfahrttechnik oder was weiß ich. Ob er dann Astronaut wird, wissen wir nicht, aber es ist der Bereich, der weiß das. Mhm. Punkt. So. Und bei mir war es so, ich habe schon immer 1000 Interessen irgendwie gehabt. Mhm. Aber irgendwie war ich auch immer gern vor der Kamera. Ich war so das Mädel, was gevloggt hat mit so einer Digicam, wo es Vloggen, glaube ich, noch gar nicht gab. Ich weiß es nicht. Und ich komme aus der Ecke, aus NRW und die nächste große Stadt ist Siegen. So, was ist schlimmer als verlieren? Siegen, sagt man immer so schön. Dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie schön die Stadt ist. So, da sind wir immer mit unserer Mädelsklicke hingefahren und haben Shoppingtage gemacht. Wir gehen erst zu Pimki und dann gehen wir zu H&M. Bam! Mhm. Und wir hatten einen richtig tollen Plan. So.
Und das habt ihr gefilmt?
Ich habe das gefilmt und ich war das nervigste Kind. Also ich rede ja immer noch jetzt, ich sag mal, sehr lebendig. So. Und früher hatte ich die letzte Quietschestimme, habe ohne Punkt und Komma gerattert, immer die Kamera drauf. Hallo.
Dann weißt du, was war das? So ein Sony, also so, das waren die ersten Digicam.
Die war rot, halt, das kann ich dir noch sagen. So eine kleine rote Digicam Nikon war es.
Ach so, aber schon so mit dem Display und so, ja, so zum Ausklappen oder was?
Ich glaube, ich habe die wirklich einfach andersrum gehabt. Also ich habe eine Sehnenscheidentzündung gekriegt, aber ich weiß es nicht. Und da hatte ich aber immer schon Spaß dran, so die Leute einfach mitzunehmen. Und irgendwie so, jo, das ist mein Tag, Hallöchen, so, ich nehme euch ein bisschen an die Hand.
Aber was hast du damit gemacht?
Gar nichts. Ich habe das einfach nur gefilmt. Ich weiß
nicht. Gab es ja kein, weil YouTube war nicht das Ding.
YouTube war nicht das Ding. Es gab kein Instagram. Ich wusste ja nicht mal, wie man schneidet oder so. Es war dann einfach auf meiner Plattform. Ich habe das einfach gerne gemacht.
Ja, geil.
Alle damit genervt, glaube ich, ehrlich gesagt. Naja, und da fing das so ein bisschen an. Und dann habe ich halt überlegt, ja, okay, was machst du nach dem Abi? Ich war damals noch so drauf, wenn du Abi hast, dann musst du ja auch studieren und so und sieht das Abi ja nicht. Mittlerweile revidiere ich das komplett, aber früher war das irgendwie so der nächste logische Schritt. Hätte
das, glaube ich, bei den meisten schon so.
Ich glaube auch.
Das habe ich auch nie verstanden. Also ich bin auch aufs Gymi gegangen, habe dann auch eine Ehrenrunde gedreht, um dann die Ehrenrunde zu bestehen, um dann auf die Realschule zu gehen. Für mich das einzig Logische. Bei mir war zum Beispiel, ich bin auch so einer. Ich wusste immer, ich mache mich selbstständig. Immer.
Ja, geil.
Ja.
Respekt.
Hat funktioniert.
Sehr geil. Ja, wir sitzen hier in
der. Und deswegen wäre es so unlogisch, tatsächlich für mich zu studieren oder Abi zu machen. Für was? Verliere ich ja. Also ich habe immer gesagt, ich verliere nochmal 3 Jahre, wo ich Geld verdienen kann. Also,
ja, nee, kann ich total nachvollziehen.
Also jetzt muss man studieren. Aber ja. Und dann ist so, Mensch, mach das doch gern. So Kamera ist schon mal ganz gut. Jetzt nehmen wir mal irgendwas, wo auch Medien mit drin steht.
Genau. Wahrscheinlich. Und ich habe wirklich überlegt, also es gab damals wirklich in der 10. Klasse, ich weiß nicht, ob es das, ach nee, du warst ja dann Realschule, da gab es ja keine Studiengänge, aber bei uns gab es so ein riesen fettes Buch, ich glaube hellgrün war das oder so, und da waren 1000 Studiengänge drin, alle, die es gibt, von Landschaftsarchitektur über Innendesign, Blockflöte gab's, das weiß ich noch, alles Mögliche, und ich war komplett überfordert, was ich machen wollte. Ich hatte wirklich Kringelchen um Landschaftsarchitektur, Innendesign fand ich auch immer geil. Ich bin immer so die Innendekorateurin, oh Gott, ist das ein Wort, Innendekorateurin bei uns in der Clique. Aber irgendwie wusste ich es nicht so ganz. Und dann war da die Schwester von meiner längsten Freundin. Und die hat auch dieses Literatur, Kultur, Medien studiert. Mhm. Und ich habe gefragt, kannst du mir mal ein bisschen was zeigen, welche Kurse du so hast? Und es war dann gar nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, geil, das möchte ich machen, sondern ja, fängst du halt mal an. Also wirklich einfach mal so, komm, machst du mal. Und dann bin ich auch wirklich eine halbe Stunde von zu Hause entfernt da zur Uni gegangen. Es war NC-frei, ich habe den Platz eh gekriegt. Ich bin nicht mal ausgezogen, es war komplett langweilig wirklich. Und das, was mich aber so begeistert hat, war das Uni-Fernsehen. So vom eigentlichen Studium kann ich dir nicht mal viel sagen. Wir saßen da mit Apfelpunsch und was weiß ich in der letzten Reihe. Wir hatten auch echt ein paar geile Kurse. Da ging es aber auch schon los, die ich am tollsten fand, waren so Mediensoziologie, Medienpädagogik, alles, was so in Richtung Mensch schon wieder so geht. Ne? Hätte schon was klingeln können, aber gut. Und dann war ich beim Uni-Fernsehen und da habe ich wirklich alles ausprobieren dürfen. Ich habe Formate entwickelt, ich habe moderieren versucht, das waren wirklich auch noch sehr schüchterne Versuche damals. Ich habe sogar mal Kamera gemacht und habe das Editing tatsächlich lieben gelernt da. Und das war mein eigentliches Studium tatsächlich, so das Uni-Fernsehen.
Das Leben.
Ja, einfach so Hands-on-Praxis. Ich habe in der Geräteausleihe gearbeitet. Ich habe so einen studentischen Filmpreis moderiert. Während ich auch noch eine Bachelorarbeit geschrieben habe, habe ich das irgendwie mitorganisiert. Ich war in 100.000 Initiativen drin. Also eigentlich wollte ich einfach machen. So. Ja, und da ging das irgendwie ein bisschen in die Richtung. Genau.
Es hat mich jetzt gerade an was erinnert, also wo du von dem grünen Buch gesprochen hast mit den 1000 Studiengängen, weil also ich frage mich gerade, also ich glaube ja schon auch so ein bisschen an das Universum und so, ne? Jetzt bin ich immer einer, der immer sagt, ja, so esoterisch bin ich gar nicht, dann lachen sie immer alle hier. Aber also manche Dinge sind doch einfach crazy, weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, wie habe ich das denn rausgefunden? Und bei mir gab es da beim Arbeitsamt in Augsburg noch so, was waren das? CD-ROMs wahrscheinlich. Also da hat lauter so Computer rumgestanden und dann hast du die halt so, oder waren es DVDs?
Na? Oder waren es noch Videokassetten? Wie alt
bist du? Das war nicht. Also das war schon noch, das ist schon noch mein Semester, Videokassetten. Aber das waren dann so, ich glaube, es waren CDs. Und dann hast du die dann so einen Computer reingelegt und dann hast du dir halt so Jobs angeschaut. Und bei mir war es ja witzigerweise der Mediengestalter. Ich wollte unbedingt Mediengestalter werden. Und bin dann nur über Probleme, also ich habe dann einen Ausbildungsvertrag bei Weltbild gekriegt und der Ausbilder für Mediengestalter, der wurde fristlos gekündigt aufgrund von großen Skandalen. Und dann haben die gesagt, wir können den Vertrag nicht einhalten. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja euer Problem und nicht meins. Und dann habe ich mir quasi, da haben die mir so einen Katalog hingelegt, was man noch so lernen kann bei Weltbild. Und ich habe Werbekaufmann gelernt. Also genau das, was ich jetzt mache, habe ich gelernt. Und den hat aber Weltbild nur gemacht, wenn du Abitur hattest. Und dann sage ich so, na, das ist ja jetzt euer Problem. Ich mache das.
Wollt ihr mich jetzt oder wollt
ihr
mich
nicht? Ja, ihr müsst ja, wir haben einen Vertrag, ne? Aber ich frage mich jetzt gerade schon, ja, es ist wirklich. Weil ich glaube, das ist ein großes Thema, ne? Also heute hast du ja noch mehr, das ist ja eigentlich so das Synonym dafür. Du zeigst schon, das Buch war so groß und jetzt, wenn du heute mal überlegst, die Leute, die jetzt heute 17, 18 sind oder 15, 16, wir haben einen Pitch gewonnen, wir machen gerade die Kampagne für die Uni Augsburg.
Ach, geil.
Irre. Die Leute haben ja heute eine Auswahl sondersgleichen. Ne? Da muss ich überlegen, will ich hier bleiben, will ich weg, will ich Großstadt, will ich Ding, will ich Ausland? Ist ja, die Möglichkeiten sind ja, je mehr Möglichkeiten.
Ich habe mal irgendwann in einem Unitext, war das auch, gelesen, wir sind in einem Käfig voller Freiheit. Fand ich sehr geil.
Ja. Kennt man, finde ich, aus dem Restaurant, wenn du so eine Karte hast und da sind da 100 Gerichte drauf, dann bist du eh schon im falschen Restaurant. Also. Aber je weniger, desto einfacher wird es sich zu entscheiden dann auch. Ne?
Ja, also ich habe ja in München gewohnt, 5,5 Jahre. Mhm. Und da gibt es einen Café, die haben nur so wie so Schmalznudeln.
Auszunge, sagt man in Bayern. Ja, Auszunge.
Das ist der wieder nice.
Wir waren in Tirschenreuth bei einem Kunden und da gab es die. Und meine Oma hat die immer gemacht. Und dann habe ich so gesagt, oh, ihr habt Auszunge. Habe ich bei dem Bäcker gesagt, sie so, wie bitte? Auszunge, also die sind ausgezogen.
Ach so, ich also dachte, das ist Zunge, ja, was?
Nee, die das Kirchel, also die haben gesagt, das heißt bei uns Küchle.
Ja.
Das Kirchel ist ja quasi, es würde auch, ist eine Auszunge.
Ich verstehe, ja. Auszunge. Ja. Ach, witzig. Ja, auf jeden Fall, dieses Kaffee mit Auszogene.
Ja.
Gott, da kann ich nur betrunken sagen, glaube ich. Die hatten auch nur das, die hatten nicht mal Latte Macchiato. Die hatten einen schwarzen Kaffee und Milchkaffee und Cappuccino.
Und lief aber.
Und genau, diese Schmalznudeln in sämtlichen Formen, sage ich mal, aber der Teig war gleich. Und ich habe es geliebt. Ich dachte mir, geil, ich kann nur ein Cappuccino trinken, weil das andere mag ich nicht und Latte Macchiato gibt's nicht. Super, der Teig ist gleich, nehme ich. Geil, liebe ich ja. Finde ich ganz, ganz toll. So einfach, man muss sich selbst begrenzen, um wieder frei zu denken manchmal.
Ja, das finde ich auch richtig interessant. Ich bin hier gestern Abend, gab es noch hier einen kleinen Wasserrohrbruch, Notfall, bin ich hoch und dann, wir haben ja hier den Arbeiter-Samariter-Bund auch im Haus und dann hängt ein Zettel im Gang. Elternabend, irgendwie liebevolle Begrenzung. Also Kinder, liebevolle Begrenzung. Ist ja auch ein großes Psychotherapie-Thema. Begrenzung, so finde ich auch ganz interessant. Gell? Ist ja für mich undenkbar in meiner in meinem freien Leben. So. Aber ja.
Einfach ja zu allem.
Ganz interessant, ja. Das Leben hat natürlich auch viele, es bietet einem ja ganz viele Dinge. Man muss ein bisschen offen gucken.
Ja, total. Aber da bin ich auch total bei.
So, ja, also glaube ich
sofort. Ich bin auch so ein bisschen so eine Ja-Sagerin und bin bei jedem Scheiß erstmal dabei, sage ich mal. Und ich sage auch immer mit einer Freundin so, wenn Scheiß ist, gehe ich halt nach einer halben Stunde wieder.
Ja.
Ne? Und das Grenzen setzen ist ja dann eher so, also wenn du für andere da sein willst, dann musst du ja erstmal für dich da sein, so gesehen. Und das kann manchmal ein kompletter Zwiespalt sein. Ne? Und da hast du manchmal das Gefühl, ich kann es gerade auch nicht richtig machen. Nur es bringt ja auch niemandem was, wenn du dann fix und fertig bist, aber du warst für jemanden da, so gesehen.
Aber das finde ich interessant, weil es ja auch eine gewisse Grenze ist. Das würde mich auch mal interessieren aus deiner Expertise. Also ich stelle immer mehr fest, dass die Leute immer unverbindlicher werden. Auch eine Generationsthematik, aber jetzt auch in meiner Generation so, du lädst ein und, also das finde ich auch affig, du musst eigentlich schon so ein Datum setzen, bis wann du ein Feedback brauchst. Wo ich mir so denke, das ist zum Beispiel was ich, konnte ich auch immer nicht gut und das kann ich mittlerweile sehr gut, wenn jemand sagt, hast du Bock am Samstagabend zu uns zum Essen zu kommen, muss ich mal ein bisschen übertreiben, dann tue ich mir leichter, dann sage ich so, auf gar keinen Fall, am Samstag mache ich gar nichts. Und das wäre aber mir auch eigentlich immer so recht. Ich bin ein sehr, sehr, sehr Klarheit-Typ so, gell? Ja. Und wenn die einfach schreiben würden, nee, weil da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich habe einfach einen Arsch voll Arbeit gehabt die Woche und ich will am Samstag einfach keine Nase sehen.
Ja.
Und damit könnte doch jeder leben.
Voll.
Was denkst du, weil ist das ein Gesellschaftsthema gerade? Weil also
hatte ich letzte Woche erst ein Gespräch drüber tatsächlich. Ja, also finde ich total. Also ich habe auch immer wieder Gespräche darüber, weil wir sind in so einer Individualisten-Gesellschaft so ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch erstmal ganz gut, weil wir waren lange so im Anpassungsmodus oder gerade Frauen, ne, sind total im Anpassungsmodus. Und jetzt, ich merke das auch so gerade so ein bisschen in so Dating-Beziehungsthemen, geht so ganz in die andere Richtung. So, mein Gott, ich habe jetzt hohe Ansprüche und nein, ich mache mich nicht wieder klein und nee, ich stehe jetzt mal dazu und ich will das und zack und auf Augenhöhe. So, und ich glaube auch in dem
Individuum. Hatte ich gestern gespielt dazu auch interessant, da müssen wir noch einhaken.
Nee, aber ich glaube manchmal. Also natürlich ist das Thema immer irgendwie eine Balance zu finden, ne? In welchem Bereich auch immer, sage ich mal so, ne? Und die Balance, die ist manchmal plätschert die so in der Mitte vor sich hin und manchmal hat die aber auch so ein Ping-Pong, ne? Und das ist aber auch eine Balance, so gesehen, ne?
Interessant.
Ja, finde ich auf jeden Fall, weil ich bin auch so ein Mensch, ich bin so, ich glaube Florence and the Machine, die Sängerin, Florence Welch, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, die hat mal gesagt, I'm a creator of the extremes. Und ich so, ha, Girl, da sehe ich mich.
Da bin ich doch, das macht doch was mit mir.
Weil ich kann auch so total die laute Rampensau auf der Bühne sein, sage ich mal. Ich bin aber auch die Melancholische, die dann irgendwie heulend am Zugfenster sitzt und irgendwie ihre Mucke hört oder irgendwie sowas. Ne, ich sage immer, ich bin wandelndes Und. Deswegen heißt mein ganzes Projekt auch Und. Ne, wir sind im Außen, haben wir so viele Facetten, die wir ausdrücken können. Wir haben ja so viele verschiedene innere Anteile. Ne, da ist so eine kleine, zarte Süße, da ist aber auch die derbe Rampensau. Ne, da ist die, die mit den Stammtischleuten vom Papa aufgewachsen ist. Ne, aber auch die, die im Feminismus total integriert war und so weiter. Ne, und das kann ja alles nebeneinander existieren. Und die wollen sich halt ausdrücken. Deswegen finde ich es total schön.
Da jetzt mal jetzt auch 5 Schubladen habe ich da jetzt auf. Muss ich mir gleich
aufschreiben. Ich bin auch gar nicht bei dem Punkt angekommen, was ich sagen wollte.
Ja, genau. Entschuldigung.
So. Nee, was ich sagen wollte, war im Prinzip das Ding, dass es manchmal voll okay ist, finde ich, einmal zu übertreiben ins andere Extrem, damit wir da auch wieder Thema Grenzen merken und dann können wir so uns so ein bisschen einpendeln, so gesehen. Und bei diesem, ja, uncommitbaren Dasein manchmal, sage ich mal, habe ich das Gefühl, okay, wir haben uns lange zu viel angepasst, jetzt sind wir in diesem, oh, ich brauche Me-Time, ich brauche Self-Love, brauche Self-Care, Self. Und ich glaube, es geht langsam aber schon wieder so ein bisschen zurück. Oder ich merke das bei mir auch. Ich war damals auch so, ha, nee, ich weiß nicht, heute. Ne? Und ich habe auch viele Freundinnen so gehabt. Und jetzt langsam merke ich das bei mir ganz extrem. Du kannst nicht nur Self-Care und Self-Love machen. So, wir sind Herdentiere. Wir können nicht immer nur Self, Individualismus betreiben. wir brauchen Menschen um uns rum. Und gerade auch im therapeutischen Sinne, wir können alleine uns mit unserem Muster beschäftigen. Wir können alleine uns erstmal versuchen, sicher zu fühlen, ne, für uns da zu sein. Im Endeffekt brauchen wir aber natürlich auch eine Co-Regulation, so nennt sich das. Mhm. Dass wir uns auch sicher mit Menschen fühlen. Ne? Und deswegen, da finde ich es total fein, wenn man manchmal sagt, okay, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Ich muss mich erstmal, ne, mit mir selbst beschäftigen, zu mir selber wiederfinden. Und dann sagst du vielleicht kurz vor knapp ab. Aber das nicht als Endpunkt zu lassen, sondern wiederzukommen zu so einer Balance von, okay, ich kümmere mich um mich, ich bleibe aber auch bei mir, wenn ich in Gesellschaft bin. Mhm. Ich bin nicht nur sicher alleine, so Achtung, das ist keine Introversion, ne? So, das wird oft auch mal so ein bisschen verwechselt, sondern ich bin in beiden sicher quasi. Mhm. Und deswegen, ja, ich glaube, manchmal brauchten wir da, war das so ein bisschen dieses Extrem in Richtung Individualismus und nicht committen. Aber um wieder in die Balance zu finden.
Also es ist witzig, ich merke, wie ich mit dem Narrativ Balance gar nicht klarkomme, aber wir denken ans Gleiche gerade. Also ich sehe da immer so ein Gummiband, das ist vor allem auch im Marketing. Mhm. Kann man vor allem lernen bei Radiosender-Marketing. Da ist dann immer die Zielgruppe zu alt, dann machen wir ganz junges Programm, jetzt spannt sich für mich dieses Gummiband und dann zieht es natürlich das in die falsche Richtung. Und da ist aber so... weiß gar nicht, ob ich da von Balance sprechen will. Da ist einfach nur der Gerangel also rechts und links. Knäuel ist er. Und jetzt glaube ich, dass, ich sage immer gerne, dass uns mehr Egoismus guttun würde. Das ist, glaube ich, das, was du mit Self-Love dann am Ende auch mal, oder ich auch damit meinen, so.
Kannst du nicht Egoismus nennen?
Ja, aber dann funktioniert es meines Erachtens besser, wenn man es ein bisschen brutaler darstellt. Weil ja, also ganz viel, aber das würde ja was anderes resultieren, weil wenn ich ein bisschen mehr auf mich schauen würde, dann könnte ich auch gleich sagen, nee, da habe ich keine Zeit. Man merkt mir übrigens auch bei so, wir haben jetzt Community Day am 21. Mai, da ist jetzt ein Jahr nur her und wenn man mit anderen Veranstaltern und Veranstalterinnen spricht, merkt man, dass das geht jetzt auf 3 Wochen vor dem Event hin. Aha. Und davor hast du so gesagt, naja, 3 Monate vorher, da drehst du die Werbetrommel hoch. Mhm. Das buchen die erst 3 Wochen vorher. Also man will sich auch nicht mehr so, ich glaube, da spielen auch geopolitische Dinge rein. Ne? Wir haben irgendwie 4,5 Stunden von hier entfernt einen Krieg am Laufen. Mhm. Da wollen die Leute jetzt auch nicht überlegen, was sie in 4 Wochen machen wahrscheinlich oder in 2 Monaten. So.
Naja, das ist also, und auch immer so dieses Ding wieder, wir haben 1000 Möglichkeiten. Ne? Das kennt man von so einer Silvesterplanung. Ne? Man sagt doch nicht ganz zu, weil es könnte ja noch was Besseres kommen. Mhm.
Ne? Aber dann ist eine Silvester doch immer scheiße, was geboten.
Ja, ich bin mittlerweile auch so, ich habe vorletztes Jahr habe ich mit meiner Mama alleine Silvester gefeiert, tatsächlich. Und Geil. Das wäre für mich die letzten Jahre gar nicht möglich gewesen. Mhm. Oder wäre möglich gewesen, aber ich hätte total FOMO gehabt. Und ich hätte gedacht, oh Gott, ich bin ganz alleine. Was bin ich, ein einsamer Mensch? Mhm. Ich täte mir total selber leid. Oh Gott, warum bin ich denn nicht irgendwo auf 5000 Partys im Mittelpunkt? Mhm. Keine Ahnung was. Ne? Weil ja, das so ein Beweis quasi dafür ist, dass ich ein tolles Sozialleben habe. Mhm. Und je mehr du aber so bei dir ankommst und so weiter und ne, auch deine Selbstsicherheit dann natürlich hast, dann juckt dich das gar nicht mehr so sehr. Natürlich wäre ich auch auf eine tolle Silvesterparty gegangen. Ich hatte die Möglichkeit, tatsächlich auf eine zu gehen. Ich war aber so, ach, ich weiß nicht, ob das so meine Leute sind. Ich kannte auch viele nicht. Das war dann auch noch weit irgendwie noch weg entfernt von meiner Wohnung. Und ach, ich dachte mir wirklich so, gehst du da jetzt hin, weil du das möchtest, aus einer Fülle so gesehen raus, oder gehst du da hin aus einem Mangel, einfach weil du Angst hast, alleine zu sein? Und dann war ich so, nee, fühl mal rein. Und ich so, nee, das wäre aus einem Mangel raus. Und ich so, fuck. Gut, und dann war ich tatsächlich über Weihnachten in der Heimat tatsächlich und das war auch richtig schön und dann bin ich einfach über Silvester da geblieben. Ich habe wirklich überlegt noch so und ich bin da geblieben und ich habe mit meiner Mama alle 3 Filme Fuck You Goethe geguckt und auf einmal hatten wir 11:30, dann sind wir raus auf der Straße, hatten so ein olles, weiß ich nicht, wie nennt man die, diese nicht Lichterketten?
Ah, diese Sternwerfer?
So, die man da in der Hand hält, mein Gott, wie heißen die denn?
Der Sternwerfer.
Sternwerfer ist das, weil wir haben wieder ein anderes Wort dafür.
Diese Sprinkeldinger da.
Ja, bei uns Wunderkerzen heißt das bei uns.
Das sind sie.
Sternwerfer, was ist das denn
jetzt? Aber Wunderkerzen sagen wir schon auch, ja.
Genau, irgendwie sowas und das haben wir gemacht. Die Nachbarn waren irgendwie noch da und ich glaube, dann haben wir 1 geschlafen.
Ja, es war schön. Man muss auch akzeptieren, dass sich das Leben auch ändert. Also ich muss sagen, letztes Silvester wäre mir am liebsten gewesen, um 9 pennen zu gehen. Also da habe ich wirklich manchmal auf die Uhr geguckt und dann haben wir so, ja, dann wachst du eh wieder auf, wenn die dann alle ballern. Ja, dann haben wir so gedacht, wie schaffe ich das jetzt bis 12 irgendwie? Und so ist es halt, aber natürlich auch gefühlt 20 Jahre lang die heftigsten Partys gefeiert. Ja. So, ne?
Ja, und das ist, also ich finde es ja auch voll gut, wenn sich das ergibt, aber nicht mehr aus einem Zwang, ich muss das machen, weil sonst habe ich Angst, alleine zu sein oder von diesem Tag auch abhängig zu machen, ob man sonst alleine ist oder sowas. Ne? So sonst, ich habe wunderbare Freunde, ich habe ein tolles soziales Netzwerk und nur, weil ich einen Tag nicht auf eine Party gehe. Aber wir haben da manchmal dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ne?
Das glaube ich nämlich auch. Dann. Also, dass die Leute einerseits, die wollen für sich einstehen und sagen, ich habe gar keinen Bock, was zu machen, ich brauche Ruhe. Mhm. Aber jetzt musst du aus der psychotherapeutischen Brille vielleicht sagen, aber die, dann könnten mich die anderen ja vielleicht nicht mehr mögen, wenn ich da zu, so. Das ist wahrscheinlich, es ist in meinem Kopf übrigens undenkbar. Undenkbar. Aber wahrscheinlich ist es das, ne? Das ist die Angst da dahinter. Dann bin ich nicht sozial, dann finde ich nicht teil. Es steckt ja auch, bei FOMO steckt ja wahrscheinlich auch irgend sowas da drin, ne?
Natürlich. Und dann willst du vielleicht auch nicht langweilig sein oder irgendwie. Mhm. Manchmal ist da vielleicht auch so ein Glaubenssatz hinter so, oh Gott, ich will die Stimmung nicht vermiesen oder sowas, ne? Mhm. So, ich bin auch irgendwie dafür verantwortlich, in Anführungszeichen. Das ist auch oft so ein Glaubenssatz. Ich bin dafür verantwortlich, dass allen gut geht. Das weiß ich nicht, was, oder auch dieses, ich muss mich anpassen und so weiter. Oder was passiert, ne, wenn ich das halt mal nicht mache, so gesehen. Das haben ganz viele, ich hatte das auch. Mhm. Ja, und mittlerweile, ich sage immer, ich bin radikaler geworden. mein Name passt da ganz zu, weil das, was du eben auch gesagt hast, ne, mit diesem, du kannst auch einfach absagen im Sinne von, nö, ich komme nicht, ich habe keinen Bock. Ich sage das mittlerweile auch. So, ne, Leute, bin so weit von raus. Gar keinen Bock auf die
Scheiße. Aber eigentlich ist es auch geil, weil das weiß doch, es ist doch super. Dann weiß doch jeder, woran er ist. Also bei mir ist zum Beispiel bei Umziehen so. Also alle meine Lieben um mich rum wissen, die brauchen mich niemals fragen. Ich hasse Umziehen über alles. Ich hasse das. Und ich sage auch immer, hey, wenn ihr Hilfe beim Umzug braucht und ihr habt nicht die Mittel dazu, dann zahle ich euch von mir aus den Umzug. Aber ich hasse so sehr umzuziehen. Ich finde es so asozial.
Frag mich nicht. Genau. Bitte, danke.
Fragt dann auch keiner mehr. Ja. Das ist eine ganz klare Positionierung. So.
Ja, und das ist für mich auch so, also einer meiner höchsten Werte ist auch Klarheit. Und ich finde, ja, das ist ja ein gesunder Wert in diesem Sinne. Ne? Natürlich, also Klarheit, das habe ich letztens auch noch gesagt, Klarheit ist nicht das Gleiche wie Boshaftigkeit. Ne? Weil gerade Menschen, die auch so ein bisschen in Richtung People-Pleasing gehen und so weiter, die sagen dann...
Steht auch bei dir auf der Seite, ne?
Steht auch auf der Seite, ist ein total Riesending natürlich. Kennen wir, gerade Frauen kennen das.
Ich wollte gerade sagen, ist das was Weibliches? Weil ja...
Ja, weil natürlich geht es auch wieder um Sozialisierung und so weiter, ne? Und Frauen, die sind ja eher auch sozialisiert worden, so, wir nehmen uns ein bisschen zurück, wir lächeln, winken, ist schon okay. Mhm. Und Männer schlagen sich auf die Fresse. Wirklich ganz salopp gesagt, wenn irgendwas nicht gut läuft und dann ist aber auch wieder gut. Und deswegen gibt es auch so oft oder gab es, glaube ich, so oft auch so diesen Zickenkrieg in Anführungszeichen. Das hat ja gar kein männliches Pendant irgendwie so. Weil Zickenkrieg ist dann so manchmal auch so dieses passive, subtile, so oder hinterm Rücken reden oder sowas.
Weil es nicht in die klare Aussprache kommt.
Ja, ich habe eine Theorie. Ich würde das jetzt gar nicht zu 100% sagen. Ah, ja. Aber durch diese Sozialisierung, ich meine, ja, früher allein schon, wenn wir so manche pubertären Jungs da irgendwie hatten, die echt übergriffig waren und wirklich schlimme Sachen gesagt haben oder auch gemacht haben. Das war einer, der saß neben mir, so im Sitzordnung, ne, wo war der neu. Und der hat mit seiner Hand einfach auf meinen Oberschenkel gefasst. Mhm. Und er hat immer gesagt, bist du schüchtern, bist du schüchtern. Junge, es geht gar nicht. Mittlerweile würde ich dem wahrscheinlich, also links und rechts würde ich dem keiner hauen, aber ich würde auf jeden Fall deutlich was sagen. Früher war es, ich will ja die Stimmung nicht vermiesen. Mhm. Und ja, das, und dann wird schnell rationalisiert. Ach ja, das sind ja die Jungs.
Richtig interessant, weil, also wie dann der Kopf auch funktioniert, gell? Das heißt, Mann, ist gar nicht denkbar. Also ja.
Ja, ja. Und andersrum, was hätte er denn gemacht, wenn ich das gemacht hätte? Ist überhaupt gar nicht denkbar, dass ich das beim Jungen gemacht hätte. Hätte ich mir ja gar nicht getraut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Muss ich aber ehrlicherweise, muss man auch sagen, weil, also, können ja dann nochmal, ich habe mir noch ein paar Sachen gemerkt. Feminismus, die Schublade machen wir auch noch auf. Aber ich bin immer, ich bin ein sehr Schwarz-Weiß-Typ, deswegen bin ich auch Unternehmer. Das war auch in der letzten Folge mit Konrad Bauer, Landtagsabgeordneter, so ein Thema, wo wir auch festgestellt haben, ich wäre kein guter Politiker, weil da musst du immer so, bist du immer im Kompromiss. Und vor allem auch mit Leuten, wo du vielleicht gar nicht politisch klarkommst und so.
Ein bisschen beim Umzug helfen machen wir auch nicht.
Das ist genau das Gleiche, genau, kann man nicht machen. Ja. Aber ich finde immer schwierig, so wie du schon gesagt hast, jeder ist sehr individuell. Und das finde ich ganz interessant, das beschäftigt mich auch. Nichtsdestotrotz braucht der Mensch ja ganz nachweisbar auch Schubladen. Ist jetzt relativ einfach, wenn die jetzt sitzen hier zwei Leute in dem Podcast und dann wäre es ja völlig normal, wenn die sagen, naja, der Typ mit der Glatze, da ist es in Ordnung. Aber was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, ist mit Hautfarben oder mit Geschlechtern und so weiter. Aber das sind ja erstmal, kommt man ganz schnell so, oh, ist Alltagsrassismus oder oh, gibt's da irgendwie Feminismus-Thema und so. Mhm. Aber als allererstes Mal leben wir ja alle von optischen Reizen, die sehen können. Mhm. So, ne? Und da muss man ja mal sagen, das ist die mit den lockigen roten Haaren. So, das war das die mit den lockigen roten Haaren in dem Podcast. Und das ist ja völlig in Ordnung auch so, ne? Mhm. Also deswegen finde ich so, das so.
Aber die Dicke da darfst du nicht sagen, so nach dem Motto.
Ja, aber schau mal, das ist ja, aber es ist ja gut, dass du es gesagt hast.
aber ich krieg die Kommentare jetzt hier.
Aber schau mal, das ist ja auch so, da würde ich mal dann so sagen, ist es die Bayern würden sagen, ist es die bisschen festere.
Mhm.
Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil die Dürre würde man ja auch sagen. Und das ist zum Beispiel was, womit man mich auch mit der Feminismuskiste kriegt. Mhm. Hatte ich witzigerweise mit Betty auch letztens die Diskussion.
Mhm.
Aber das ist, glaube ich, das, was du auch beschreibst und das, was ich teilweise nicht verstehe. Also Nummer eins bin ich, da kann man mich auch jagen damit, mit alle Männer sind so.
Mhm.
War ja eine ganz aktuelle Diskussion jetzt auch.
Aber wenn dann ein Mann?
Mit der, da kriegst du mich auch nicht, weil, also da fühle ich mich einfach auch nicht angesprochen, auch wenn ich schaue, ich habe jetzt seit 20 Jahren meinen Laden und all diese Themen, die Frauen in der Arbeitswelt betreffen, gibt es seit 20 Jahren in meinem Unternehmen nicht. Und da muss ich mich auch nicht angesprochen fühlen, weil bei uns war schon immer Equal Pay, bei uns ist nach Leistung bezahlt, wenn die Leute, das ist mir auch tatsächlich völlig scheißegal, wer da arbeitet, also von mir aus.
Wie ist das bei dir so im Freundeskreis, jetzt wo ich dich mal so schön vor mir sitzen darf, kann ich direkt mal fragen, wenn da irgendwie so ein, keine Ahnung, sexistischer Spruch kommt oder ein blöder Witz irgendwie Frauen gegenüber, oder irgendwie macht eine Frau doof an oder was weiß ich. Sagt ihr dann auch was oder nehmt ihr das?
Ja, mit? Da denke ich tatsächlich viel drüber nach.
Das ist ja schon mal gut.
Absolut, ja. Also ich finde es allgemein ganz interessant, weil ich frage mich da übergeordnet auch nochmal, was, wo ist Humor und wo ist Sexismus?
Mhm. Ich liebe zum Beispiel auch Stromberg. Ich bin Feministin und liebe Stromberg, würden auch manche sagen.
Und deswegen glaube ich nicht, dass ich das so einfach beantworten kann, weil am Ende des Tages ist ja immer die Frage, also was ich ganz generell merke in meiner Arbeit, ich glaube, das gesprochene Wort, das ist meine These, das gesprochene Wort zwischen Menschen hat relativ wenig Bedeutung. Ah, jetzt kann ich richtig ausholen.
Jetzt haben wir, wo geht's hin?
Nee, also ich glaube eins, wie gesagt, eine Bekannte von mir ist Psychotherapeutin und ich glaube, dass wir nutzen viel KI-Note-Taker mittlerweile und die ziehen ja auch mit Medizinzertifizierung jetzt auch in die Psychotherapie ein.
Ja.
Und ich glaube, es kommt eine neue Ebene dazu und das ist meine Theorie.
Ja.
Ich habe zum Beispiel einen ganz derben Humor. Und ich würde sagen, wer mich nicht kennt und nur Ausschnitte aus, nur ein Transkript, nehmen wir mal das Transkript, lesen würde, könnte da auch sexistische Dinge sehen und auch diskriminierende Dinge, also einfach mal was raushauen. Und jetzt frage ich mich aber, es ist ja immer in dem Kontext, und das finde ich jetzt ganz interessant. Deswegen braucht man in der Psychotherapie auch so Note-Taker, die tatsächlich das Audio mit aufnehmen und nicht nur ein Transkript schreiben.
Mhm.
Weil ich kann jetzt ja sagen, Beispiel aus meiner Arbeit, Mensch, du hast ja eine tolle Agentur.
Mhm.
Oder ich kann sagen, ja, du hast ja eine tolle Agentur.
Eine ganz tolle Agentur.
Und jetzt haben wir es doch schon so.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, und das merke ich in meiner Arbeit, und das ist auch immer das, was mir Menschen, seit ich selbstständig bin, spiegeln, da ist irgendwas zwischen uns Menschen und man merkt dadurch, meint das witzig, ist es humoristisch oder will der mir gerade schaden? Und was ganz generell ist, und das ist, glaube ich, was uns als Kontext im Internet oft fehlt bei Snippings oder auch dann können wir nochmal zum Fernsehthema kommen, bei Schnitten.
Da waren wir mal irgendwann.
Der Kontext, also ist es ein Menschenfreund, ja oder nein?
Mhm.
Und schau mal, ich habe Videos zum Beispiel gemacht, das war ziemlich genau vor einem Jahr vor dem Community Day, hat dann auch zu wilden Drohungen geführt, da war Bundestagswahl und ich habe gesagt, Mensch, ich habe dort den Leichenwagen gekauft, vielleicht mir irgendjemanden sagt, dann machen wir das AfD-Logo drauf, dann stellen wir das doch mal vor das Wahllokal. Und dann gab es ein paar Morddrohungen und
also warte ganz kurz für mich zum Verständnis, du hast einen Leichenwagen gekauft?
Ja.
Und da habt ihr das AfD-Logo drauf.
Nein, haben wir nicht gemacht.
Das war so ein Witz. Das wäre so ein Witz, so nach dem Motto, wir mögen das nicht, die sollten eigentlich darin kutschiert werden.
Auch eine Kunstinstallation. Ich weiß, wenn du den Leichenwagen nicht kennst, dann ist es schwierig.
Ich kenne Leichenwagen.
Du kennst meinen Leichenwagen auch.
Deinen kenne ich
nicht. Der ist aus Teneriffa, das ist ein Oldtimer und der ist komplett aus Glas.
Ach so.
Also das wäre eher eine Kunstinstallation gewesen.
Alright. Mhm.
So.
Ja.
Aber es war ein humoristisches Video.
Mhm.
Und selbst unter diesem Video haben Leute geschrieben, dass ich rechtsradikal wäre.
Mhm.
Und das sind so Momente, wo ich feststelle, du kannst sagen, was du willst, du wirst immer jemanden finden, der es falsch versteht.
Weil ich habe das jetzt so verstanden, so nach dem Motto, das ist Anti-AfD.
Und ja, ja, natürlich. Dann quasi, nein, das war auch ganz klar. Ja, ja. Also war ganz klar.
Natürlich, das ist ja, also ich komme ja aus dem Journalismus. Du kannst mir zwei Worte geben, ich kann dir alle möglichen Storys daraus so machen, so gesehen. Ne? Natürlich. Das Ding ist auch, also ich habe zum Beispiel einen Kumpel von mir, der ist gar nicht so in dieser, ich sag mal, Gendersprache drin oder in diesen perfekt ausgedrückten Worten. Und der, das ist einfach ein Mensch, der connectet einfach mit jedem. So, das ist auch so ein richtig extrovertierter Mensch, kommt auch aus NRW, so natürlich. Und der hat auch mal irgendwann gesagt, zu einem, der war, ach, wir gehen manchmal so mit ein paar Leuten irgendwie nach Südtirol, so ein kleines Trinkwochenende, ehrlich gesagt, sind wir ehrlich. Und der fragte dann auch, ja, was bist du denn für ein Landsmann? So, und wenn ich jetzt in meiner philosophischen Fakultät von früher, so, da sind alle rothaarig ohne BH und im Fotzenclub, sage ich mal so, ne, das ist sehr, sehr feministisch. Und da merke ich dann auch, wie sowas in meiner Brust direkt so Alarm schlägt. Darf man das
denn eigentlich
sagen? Ach, Hilfe, natürlich.
Und aber in dem Kontext, wenn du weißt, wie er ist?
So, und das Ding ist, natürlich können wir jetzt darüber diskutieren, darf man das sagen. Ich weiß auch nicht, wo dieser Wortursprung herkommt und so weiter. Ne, das könnte man hier mal gerne mal in die Kommentare schreiben. Ne, ist, lasse ich jetzt mal offen. Und gleichzeitig finde ich es immer wichtig zu gucken, wie handelt der denn? Ne? Weil natürlich auch die Generation von unserer Oma und Opa, die benutzen auch noch Sachen wie das N-Wort und so weiter. Ne? Und dann gucke ich aber, wie gehst du denn mit den Leuten um? Ne? Bist du respektvoll? Bist du interessiert an der Lebensgeschichte? Und das war mein Kumpel ja auch. Ne? Der wollte wissen, ja, wo der welche ist, sagt man bei uns ganz gut im Sauerland. Und ich kenne natürlich auch diese Fragestellungen von, so, es sollte nicht die erste Frage sein, so, wo kommst du her? So nach dem Motto, aber jetzt, wo kommst du wirklich her? Das verstehe ich auch, sollte nicht die erste Frage sein, du bist ja mehr als das, ne? Und gleichzeitig wollte der einfach den ins Gespräch mit einbringen, das sehe ich auch, so. Und das aber ist sehr differenziert, also, ne? Das ist halt nicht so ein Schwarz-Weiß-Ding. Also,
und deswegen ist es auch nicht so einfach.
Nee, es ist überhaupt nicht einfach. So. Und deswegen, ich finde das manchmal, da kommen wir so ein bisschen zur Richtung Cancel Culture. Ich hasse diese Cancel Culture. Ich kann nachvollziehen, warum die Leute canceln, weil das ist die Handlung, die gemacht haben, weshalb die dann gecancelt werden, wie das mit Nena war oder Finn Klima mit dem Maskenthema und so weiter. Natürlich war das scheiße. Das ist klar, da müssen wir nicht drüber reden. Das war scheiße. Und da sind wir wieder bei meinem Lieblingswort. Wenn die draus lernen, und ich hoffe, die lernen draus, dann müssen wir doch irgendwie wieder eine Chance geben. Dann müssen wir doch irgendwie, also was ist denn, wenn wir alle Leute canceln, die einmal einen großen Fehler gemacht haben?
Also da bin ich 100% bei dir. Ich befürchte nur, und das finde ich richtig crazy auch, also ich finde das dann auch so interessant mit so Fällen, wo gecancelt wurde und jetzt dreht sich das und das hat alles nicht gestimmt. Da haben wir aber auch irgendwas für Menschen. Das ist dann die Schublade und die geht nicht mehr auf. Und ich habe das ganz interessant, da gibt es ja so, Fall Kachelmann ist da, finde ich, zum Beispiel so ein Fall.
Das müssen wir erklären.
Kachelmann ist ja dieser ist so der Wetterfrosch gewesen. Ich weiß gar nicht, ob der im öffentlich-rechtlichen oder im privaten Fernsehen war. Und der Kachelmann ist aber jetzt, wie ja viele beim Fernsehen, nicht nur Moderator sind, sondern ist halt der Unternehmer. Also der hat einen Wetterservice, der ist Meteorologe. Und der hat immer das Wetter gemacht. Und dann gab es Vergewaltigungsvorwürfe. Und es waren tatsächlich nur Vorwürfe, zu einer ganz anderen Zeit natürlich. Wie lange ist das her? 15 Jahre.
Ja, nur und ist auch gut bei Vorwürfen, also so ein Vorwürfe, ne?
Ja, und das Ding ist auch der, aber der Gag ist eben, das hat sich komplett aufgelöst. Also da war gar nichts dran, da ist auch nichts haften geblieben. Da machen wir es ja so, es werden so Geschichten erzählt. Und es war dann, und da gab es 2, 3 Fälle zu dieser Zeit. Und der tut es raus. Der ist einfach raus und der ist quasi komplett also da gab es nicht mal, also das ist einfach, das hat sich erledigt, das ist ein kurzes Ding aufgekommen, der ist in der Medienbranche gut abgegangen und dann gab es da irgendwie dieses Thema.
Voll.
Das wird das haftet dem immer noch an. Der würde, aber das ist doch trotzdem crazy. Also was passiert da in unserem Kopf auch, dass man sagt, so, das ist jetzt diese Schublade.
Ich finde, das ist auch manchmal natürlich wieder krass themenabhängig, ne? Gerade wenn es bei uns Frauen um irgendwie Gewalt geht und Vergewaltigungen, da ist ganz schnell nie wieder auf Wiedersehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich dann jemanden canceln würde. Das ist natürlich auch die Frage, geht der in Therapie? Versucht der, das aufzuarbeiten? Versucht der...
Ja, aber das ist ein Medienproblem, glaube ich, weil das will sich dann keiner anhören, ja? Also die Geschichte ist natürlich geil. Der Wetterfrosch, so.
Das habe ich damals mal gelernt, was zieht in den Medien.
So.
Ich warne jetzt vor... es kommt ein Name, der sehr schlecht behaftet ist. Ich habe gelernt, ich erkläre das, Sextiere Hitler. Das, was zieht, ist Sex-Sells, Tiere, süßes Eisbärbaby im Gelsenkirchener Zoo und Skandal, Drama. Ne? Natürlich, also es gibt ja auch super viele positive Nachrichten, die sehen wir nur nicht. ne? Und dann kommt wieder das ganze
Negative. Ja, und das beschäftigt mich tatsächlich auch, weil, also ich finde zum Beispiel auch diese Epstein-Files-Nummer ist ja so crazy, aber das hört jetzt wieder auf irgendwie so. Und dann denke ich mir so, hä? Und da frage ich mich ganz oft, da muss irgendwas in unserem Kopf sein, irgendwas muss da sein. Also um auch Dinge, die man nicht begreift, also so wie ein Unfall. Das ist ja wie ein Unfall. Alles, was du da, ich bin da ganz tief ins Rabbit Hole eingestiegen. Also, empfehle ich auch gar niemanden. Und dann sind so viele Dinge, die man nicht glauben, die man nicht verstehen kann. Du stehst so dran und du findest da gar, weißt du, so, wenn es jetzt irgendwie einen rachsüchtigen Mord gibt, dann ist das nichts, was ich irgendwie gut finde. Aber dann sage ich so, das ist so ein Urding, was weiß ich, das kann ich irgendwie. Aber wenn was ist, was du nicht verstehen kannst, und dann liest du das und dann denkst du dir so, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Also auch in Amerika regiert ein Mann, der ganz klar da drin vorkommt, wo ganz klar die Sachen sind. Und dann sagen die Leute so 4 Wochen später sagen die so, und das ist glaube ich oft das Ding, ja, da kann ich eh nichts ändern.
Ja, total. Das ist nämlich auch so das Ding, ich meine, guck den Ukraine-Krieg an oder sowas, ne? Die ersten 2 Wochen, da hatten wir wahnsinnig alles voller Schlagzeilen, natürlich ein Krieg in Europa. Ja, der ist immer noch da. Was hören wir denn davon? Zwischendurch mal irgendwie was, aber wenn du jetzt nicht aktiv danach suchst, in meinem Algorithmus ist es nicht mehr drin.
Und jetzt halte ich fest, also der Krieg geht jetzt seit 5 Jahren. Mhm. Fedia arbeitet seit 14 Jahren für uns. Das ist ein Programmierer bei uns, der lebt in der Ukraine. Mhm. Der hat uns jedes Jahr besucht. Also den haben wir online kennengelernt. Der ist hier fester Freier quasi. Also du kannst ihn nicht anstellen als Ukrainer, sondern das läuft auf Rechnung. Aber der ist bei uns Mitarbeiter seit 14 Jahren. Ja. Und vor 2 Tagen steigt er aus seinem Auto aus und läuft zu seiner Wohnung. Die Militärs kommen, schmeißen den auf den LKW und er ist jetzt in der Kaserne zur Grundausbildung und geht an die Front.
Ach du heilige Scheiße.
Dann krieg ich gleich Gänsehaut.
Krass. Oh.
Für mich auch nicht mehr existent, dieser Krieg. Und jetzt ist es so präsent bei uns seit 2 Tagen. Ja, dann
kommt es mit einem Schlag zurück.
Musst du mal auch überlegen. Also das Leben, das ist immer so. Und also das finde ich ganz interessant, weil ich merke da bei mir selber, ich bin da immer super hilfsbereit dann, überlege sofort, was ich tun kann, telefoniere. Wir wollten den vor 5 Jahren auch ausfliegen. Da war ich noch aktiv so mit Privatpilot-Geschichten unterwegs.
Aha.
Und der hat es nicht kommen sehen. Und ich habe gesagt, du, bei uns läuft in den Nachrichten, dass heute Nacht ein Krieg losgeht. Wir fliegen jetzt in Augsburg los. Wir sind in 4 Stunden in Lemberg. Wir nehmen ihn nicht mit. Nee, das wird nicht passieren. Also ich bin da sehr hilfsbereit. Aber was ich auch immer feststelle, ich bin jetzt muss man mit den Worten immer aufpassen, weil das ist in der Therapie, finde ich, auch immer ganz interessant, wie man Worte nutzen kann. Mhm. Und was ich nicht kann, also ich habe da nicht so viel, ich weiß nicht, wie ich Mitgefühl sagen soll, aber ich kann jetzt nicht so leiden. Ich kann jetzt nicht hier sein und so sagen, oh, das tut mir so furchtbar leid, weil das stimmt, also es hat mein Leben nicht verändert. Nur ich kann mich voll in diese Situation reindenken, wie es ihm jetzt geht. Und was es dann mit mir macht, ich überlege sofort, was kann ich tun? Kenne ich irgendjemand? Wo gibt's Verknüpfungen? Nach 20 Jahren kennst du ja gefühlt alle.
Na ja, pragmatisch so ein bisschen.
Genau.
Ne? Lösungsorientiert. Ja. Zack, zack.
Da habe ich dir auch geschrieben, soll ich dir so einen Empfehlungsbrief schreiben? Weil der ist wahnsinnig gut in der Programmierung. Da sage ich, du kannst nicht an die Front gehen. Du musst schauen, dass du bei denen irgendwie an den Computer kommst. Nee, das bringt nichts. Das hilft ihm nichts und so. Aber dann frage ich mich auch oft selber, wäre es nicht, und das ist was Anerzogenes, glaube ich, wäre es jetzt nicht angebracht, dass man da jetzt ganz furchtbar traurig wäre, zum Beispiel so. Aber es ist so unlogisch für mich, weißt du? Was es aber macht, ich wache zurzeit seit zum 3. Mal heute früh auf und denke mir so, Alter, wie geil, ich liege in meinem Bett auf einer geilen Matratze, nicht in irgendeiner Kaserne. Der wurde ja aus dem Leben rausgerissen.
Ja.
Und jetzt ist es ja auch nicht so weit weg, die Ukraine. Ne?
Ja. Ja, und du spürst dann vielleicht auch irgendwo eine Dankbarkeit oder sowas. Ne?
Das ist total. Genau, das geht auf, also so tick ich, das geht auf mein Konto und ich sage dann so, Mensch, geht's mir gut. Das lerne ich da draus. Ne?
Ja, das ist ja auch das, was ich als totale Ressource, ehrlich gesagt, sehe als Therapeutin. Weil stell dir mal vor, ich hätte immer ein Mitleid, ne, und nicht nur ein Mitgefühl so gesehen. Und ich würde jedes Mal heulen, wenn meine Klientin auch weint. Und ich nehme das mit nach Hause. Ja, da würde ich wahrscheinlich sagen, und ich könnte das ja gar nicht halten. Ne? Also ich kann ja nur als Therapeutin funktionieren, um dieses furchtbare Wort zu gebrauchen, oder wirklich gut arbeiten, indem ich empathisch bin, mitfühle, das nachvollziehen kann, oder vielleicht auch nicht, dann stelle ich Fragen. Ne? Kann ja natürlich auch mal sein. Und aber ich sag mal so, empathisch sein kann mit Grenzen, ne? Da sind wir wieder. um dann das aber auch abzuschließen, das dazulassen, nach Hause zu gehen und nach ein, zwei Wochen kommt die dann wieder und dann mache ich es wieder auf. Also ich habe ein Mitgefühl. Das finde ich
auch ganz, ganz bemerkenswert.
Ja, und das Schöne ist ja auch bei so einem Mitgefühl, ich habe so, also ich kriege regelmäßig Gänsehaut, wenn ich auch Klientinnen habe, die dann irgendwie langsam mutig werden und merken, oh, ja, nee, ich glaube wirklich, ah, da tut sich irgendwas. Ne? Mhm. Also ich habe das manchmal gesagt, oh Gott, ich habe manchmal gesagt, es ist wie so ein Terragasmus, weil das ist so, wenn die so eine Erkenntnis kriegen, das kommt ja nicht so Schnips. Manchmal kommt Schnips, aber es kündigt sich so ein bisschen an.
Ich wollte gerade sagen, dann denke ich so, oh, jetzt
und
geht da was Licht an.
Es brodelt so hoch und dann bin ich schon so, oh,
jetzt passiert es vielleicht.
Geil. Total. Und ich bin auch überhaupt keine Therapeutin, die dann da so sitzt mit so einem Klemmbrett. Aha, ich hasse das.
Ja.
So, gib mir einen Mensch. Wie soll sich denn ein Mensch öffnen, wenn da kein Mensch gegenüber von dir sitzt? Ne? Und ich sag auch regelmäßig, oh, ich krieg gerade Gänsehaut. Wie toll, wie schön. Und das ist mein Mitgefühl. Ne? Also natürlich ist das total toll. Und wenn die aber weinend da sitzen und merken, oh Gott, das ist doch alles ein bisschen mehr, als ich dachte. Und oh Gott, in der Kindheit, das war doch nicht alles so schön, wie ich dachte. Oder was weiß ich was, was da hochkommt. Dann habe ich eine Empathie und ich bin da richtig gerührt, weil ich auch so, ach, das so schön finde, wie sich gerade was löst irgendwie und wie ich auch den Raum geben kann, dass ich überhaupt was lösen kann. Ne? Und das ist dann was Schönes, sage ich mal, und auch wieder was Pragmatisches. Ne? Was kann ich tun, damit es dir besser geht, ne? Wie du das jetzt auch so ein bisschen gesagt hast. Und trotzdem lasse ich es da. Ich nehme das dann nicht mit ins Bett und leide dann mit. Oh Gott, ich hatte jetzt aber bestimmt ganz, ganz viel Trauer.
Das wäre auch Wahnsinn. Ich stelle mir vor, an so einem Tag, wenn du da 4, 5 Termine hast, dann bist du nicht mehr, mach dich kaputt.
Ja,
aber lass uns mal nochmal zu diesem Punkt, weil das war eine Frage an mich auch. Was machst du, wenn in dem Freundeskreis da sexistisch was ausgesprochen wird? Ich finde das ganz interessant, weil in der Diskussion ist es so, da hat man dann das Gefühl, da braucht es jetzt eine Antwort dafür. Und die finde ich, die gibt es nicht. Also da muss man jetzt drüber sprechen. Und
ich glaube, die Frage davor ist, wie du schon selber gesagt hast, was ist denn dann sexistisch und was nicht? Ich kann dir jetzt auch gerade kein krasses Beispiel nennen oder irgendwie
so. Ja, also ich frage mich
aber
halt
in dem
schon
Moment, wenn es grummelt, nicht, dass man es dann ignoriert und aus Angst keinen Kumpel mehr zu sein und auch wieder die Stimmung verkacken und so weiter. Ne?
Ja.
Dann doch eher mal sagen, oh, meins hat war gerade nicht ein bisschen doof.
Ja, wobei ich muss auch sagen, so, also das ist ja zum Beispiel auch was ich auch immer empfehlen kann, zu sagen, es mag ich zum Beispiel gerne auch, wenn man Content macht und man hat was Falsches gesagt, jetzt gar nicht im ethischen Sinne, sondern auch Faktensinne, habe ich festgestellt, das merke ich auch im Kunden, in der Arbeit mit Kunden, wenn wir in der Agentur, wenn irgendwas schief läuft, unweigerlich, wo Menschen arbeiten, läuft das schief. Und wenn du dann anrufst und sagst, wir haben da Scheiße gebaut, aber wir sind dran, dann steigst du in der Wertschätzung beim Kunden, weil der sagt, ah, krass, weil der genau auch weiß, dass mal was scheiße läuft. Und das, glaube ich, ist privat auch so. Man kann auch mal was falsch sagen. Man kann auch in Rage mal, ich meine, das kennt jeder aus dem Streit, da kann man auch mal was falsch sagen.
Oh ja.
Aber jetzt stelle ich mir verschiedene Fragen. Also, ich habe viele Kumpels und ich habe einen sehr spitzen Humor, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt muss ich aber noch mal auch eins dazu sagen und deswegen mag ich nicht die Frauen, die Männer. Ich war am Anfang dieser Agenturgeschichte die halbe Woche als DJ unterwegs und die halbe Woche in der Agentur. Und ich sag dir eins, als DJ erlebst du auch Sachen, die genau andersrum sind. Tatsächlich.
Ja, ja.
Und da sage ich dir auch was. Und deswegen will ich das auch nicht. Ich will auch nicht sagen, die Frauen, weil das würde ich nicht machen. Aber da gibt's Frauen.
Die sagen auch nicht alle Männer.
Die machen dich als Männer an. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also sehr rabiat, wenn die was wollen. Und dann ist auch immer ein bisschen Alkohol das Thema. Also schon auch, ne?
Ja, ich habe heute erst ein Reel gesehen, wie einer auf Coachella Justin Bieber so antatscht und alles. Natürlich gibt's das auch.
So, deswegen bin ich, steige ich da auch nicht ein, wenn es heißt, alle Männer müssen jetzt was machen. Und was mich ein bisschen an der Kiste gestört hat, jetzt ganz akut, ich habe lauter, wenn Männer sich dazu geäußert haben und gesagt haben, Mensch, wir müssen doch da im Fußballverein auch so, auch so sagen, ich bin kein so Vereinsheimer, weil ich glaube, das hat schon auch was mit der Gesellschaft zu tun. Und natürlich ist es auch so, in meinem Freundeskreis, natürlich sind da jetzt viele Leute einfach auch in den Medien unterwegs oder Unternehmer. Also weißt du, ich glaube, es hat auch was mit dem Freundeskreis zu tun.
Ja,
und jetzt würde ich, und da glaube ich aber, es ist auch nicht wichtig, dass da die Frauen sagen, das ist bei uns auch so, aber ich bin überzeugt, wenn Mädels in der Gruppe sind, dann wird da auch mal was gesagt, was man jetzt, wenn man es ganz korrekt sagen will, auch sagen, also allein sowas wie, das ist ja, also da, wo du auch herkommst, da ist die Sprache auch manchmal ein bisschen direkter, da wird man auch mal im Karneval sagen, ist aber auch ein ganz schön heißes Teilchen oder so.
Passiert.
Und das, naja, und das finde ich aber ja auch in Ordnung. Und das ist mir so wichtig, weil ich glaube nicht, wenn die Gesellschaft, und das meine ich auch mit dem Humor, ich glaube, wenn alles ganz korrekt wäre, dann gäbe es auch keinen Humor mehr, weil Humor geht ja nur, und da denke ich wirklich seit Wochen drüber nach, in meiner Kindheit waren Blondinenwitze das Ding. Hey, das, wenn du dir heute eigentlich reinziehst, wie krass eine Blondine. Also du kannst doch nicht einfach sagen, wir machen jetzt einfach Blondinenwitze.
Gut, dass ich die Haare wieder gefärbt habe.
Aber musst du mal überlegen. Also das war ganz normal so. Ne? Das war Blondinenwitze, das war so eine Kategorie. Mhm. Und jetzt ist aber ja schon, wir haben ja viele Comedians in Deutschland und das finde ich ja immer höchst ehrenwert, wo behinderte Menschen auf die Bühne gehen und nur Behindertenwitze machen. Da gibt's so den einen in dem Rollstuhl, der haut da einen raus, da denken wir manchmal so, oi, hoffentlich hat keiner gesehen, dass ich den gerade zugeguckt habe. Mhm. So, ne? Und ich glaube schon, dass das nur so funktioniert. Humor funktioniert nur über Spitzen, über Klischees, über ein Stückchen drüber gehen, aber ja in dieser Humorbubble und dadurch vielleicht in so einem Rahmen, wo man sagt, das war ja nicht böse gemeint. Mhm. Aber jetzt habe ich halt festgestellt, als diese ganze Diskussion auch öffentlich lauter wurde, dass ich schon viele Leute aus meinem teilweise auch nur Followerkreis, die auch Stories gepostet haben. Und weißt du, was mich an dieser Geschichte gestört hat? Es gab nicht eine Story, die ich gesehen habe von einem Mann, die nicht selber sich mit dieser Story eine gewisse Last genommen haben. Und das ist was ich nicht verstehe. Also wenn ich jetzt einfach nur sage, Männer, wir müssen mal ein bisschen mehr hier so. Mhm. Es war immer so, auch ich habe in meiner Vergangenheit das und das und das geht nicht. Und dann frage ich mich so, war das jetzt wieder eigennützig oder war das gesellschaftsnützig? Also nehmen die sich selber eine gewisse Last? Ich möchte mich ich nehme mir das so. Mhm.
Ja, es ist halt auch die Frage, also man kennt ja auch oft diese Fake-Entschuldigungen, so, ne? Ja, sorry, aber das war deswegen und deswegen und deswegen. Ist das wirklich eine Entschuldigung oder ist das, ich laber dich voll, damit du mich verstehst? Mhm. Ne? Also das ist halt auch das Ding, natürlich kannst du es erklären, aber ne, pack's nicht oder verpack's nicht als Entschuldigung so. Oder sowas. Ne? Und
weißt du, ich glaube, da gibt es einfach jetzt verschiedene Dinge. Also so Baustellenhumor, 5 Männer und da läuft eine Frau vorbei und dann wird die angemacht und so. Da würde jeder in meinem Bekanntenkreis sagen, halt mal das Maul, spinnst du jetzt raus, lass die Frau in Ruhe. Aber wenn jetzt da eine Männergruppe ist, eine Frauengruppe im Club und dann sagt, da manchmal auch so, ich habe da letztens auch einen gesehen, da hat er so gesagt, du hast nicht danach gefragt, aber ich wollte dir trotzdem sagen, was weiß ich, was dann sage ich, ja, dann spare ich es mir doch auch. Also weißt du, also so was Freundliches. Und ich glaube, das ist das, womit Männer wie Frauen schon auch immer wieder zu kämpfen haben, weil es gibt ja schon auch Personen, die sind, ich sage immer, was gibt's, ich bin dagegen. Mhm. Und da kannst du ja nicht helfen. Und das ist natürlich schon so, dass man das auch im Feminismus findet, wo du einfach nichts richtig machen kannst, weißt du, wo du so sagst.
Es gibt ja auch dieses super, ich war letztens im Weißen Lamm, war ich. Mhm. Und da war ich auf Toilette. Und da gibt's ganz viele Sticker. Mhm. Und auch ein Plakat. So. Und da, das fand ich gut, dass es da steht. Nur ja heißt na, ja und nein heißt nein und so weiter, damit das nochmal klar für alle ist.
Ja.
Sollte es eh sein, aber wir schreiben es am besten nochmal auf. Und da war ein so ein Punkt. Wie gesagt, ich kann wieder nachvollziehen, wo das herkommt. Auch beim Flirten ist es nur ja heißt ja. Und da habe ich mich ganz pragmatisch gefragt. Also wenn es eine gute Lösung gibt, wenn es eine Lösung gibt, wirklich her damit. Bring mir das bei. Ich finde das total toll. Aber für mich war das kurz im Kopf so, okay, wenn ich flirte, dann fange ich ja schon flirtend an, indem ich auf irgendwen zugehe, sage ich mal.
Sehr gut, dass du
es sagst. Wie soll ich dann? Ja, natürlich. Und wie gesagt, ich bin total für ja heißt ja. Natürlich. Also, ne, gibt ein klares Zeichen. Aber wie ist das in der Umsetzung? Wie flirte ich, indem ich auf ihn zugehe? Nur ja heißt ja.
Da kann man so lange drüber nachdenken.
Muss ich kurz von hinten 10 Meter brüllen? So, hallo, darf ich mit dir flirten? So, und dann brüllt die ja und dann hallo, komm ich. Also, wie geht das? Das habe ich mich gefragt tatsächlich. Deswegen, wie gesagt, also.
Aber schau mal, das ist
ja. Ich habe
jetzt
schon Angst vor den Kommentaren, dass ich hier wieder komplett antifeministisch rüberkomme.
Aber die sollen doch alle kommentieren. Wir brauchen noch viel Kommentare
dazu. Ich habe halt nur einfach Gedanken dazu. Und das ist
manchmal. Aber das ist jetzt, ich finde, ganz interessante Gedanken, weil ich hatte genau diesen Punkt letztens in einem privaten Gespräch. Zwei Menschen lernen sich kennen.
Muss mich mal hier kurz
entscheiden. Ja. Und jetzt machen wir das ganz korrekt, dieses Kennenlernen. Ganz korrekt.
Ja.
Dann kann daraus nichts entstehen. Das ist einfach so. Also es gibt eine gewisse.
Wie läuft denn korrekt ab?
Naja, zwei Leute lernen sich kennen und lernen sich schätzen. Und jetzt können wir verschiedene Dinge durchspielen. Mhm. Eine von beiden Personen ist in einer Beziehung. Ja, dann ist doch das Thema schon erledigt. Aber die Wahrheit, wie da draußen läuft, sieht ja anders aus. Ne? So. Mensch. Okay. Beide sind nicht in der Beziehung. Beide sind ja, es ist ja alles ganz egal. Es gibt diese zwei Personen. Jetzt merken die, und das ist ja auch was Menschen merken. Mensch, da irgendwie, ich habe das Gefühl, so. Und jetzt muss es ja irgendwann mal kurz gechallenged werden. Das bedeutet, eine der beiden Personen muss eigentlich, wenn man es jetzt ganz genau in Laborumständen betrachten würde, die Grenze ein bisschen überschreiten. Weil so funktioniert ja Flirten.
Ja, so einen Schritt weitergehen.
Aber dann geht es ja nicht. Nee, aber jetzt sagen wir mal, ich bin die.
Ja, aber es geht ja auch respektvoll. Das geht ja schon.
Ja, das ist ja was anderes.
So, deswegen. Und respektvoll.
Naja, aber jetzt mal ganz ehrlich.
Ist ja dann wieder dein Ja.
Okay, also dann gehen wir einen Step weiter. Es wurde zwar über respektvoll oder nicht, finde ich, ist noch nicht verhandelbar. Es muss immer respektvoll sein.
Ja, natürlich. Genau. So. Das ist ja das Ja heißt Ja quasi. So. Das sollte man ja gar
aber,
nicht.
Aber jetzt ziehen wir es mal ganz durch. Jetzt wissen wir. Es haben die zwei schon ein bisschen gedaddelt und haben geschrieben und so. Mhm. Und also eigentlich ist so, aber trotzdem ist ja immer noch so ein Fragezeichen. Mal so
was ist jetzt?
Oh, habe ich schon alles richtig verstanden? Nicht, dass jetzt was schief geht. Das hat ja auch jeder so im Kopf. Mhm. Und jetzt kommt doch dieser Moment, und es ist ja noch nie irgendeine Beziehung zwischen Menschen entstanden, ohne dass eine Person von den beiden einen Move gemacht hat. Mhm. Und den Move zu machen, den gibt's nicht mit Ja. Den gibt's schon, wenn du dir das im Bilderbuch vorstellst, aber ganz ehrlich, dann sage ich auch, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Weil so Dinge wie, ich wollte dich jetzt mal ganz kurz fragen, hast du auch das Gefühl und so, ey, halt die Fresse, kein Bock mehr auf irgendwas, weißt du?
Ich kann deinen Punkt nachvollziehen, witzigerweise bei meinem allerersten Freund war das so.
Boah, ja, aber schau mal, bist nicht mal mit ihm zusammen, woran lag's wohl?
Ey, es war 3 Jahre, der war sehr nett.
Oh, okay, so, der war sehr nett. Liebe Falls Grüße, der zuhört, liebe Grüße, warst ein sehr netter. Das hören Männer auch immer gerne. Du warst echt ein netter.
Nee, der war auch cool, muss ich sagen. War ein guter erster Freund, wirklich. Ja, ein cooler Typ, eine Feuerwehr und so, hat Gitarre gespielt. Oh,
sollen wir nochmal
oder? Ja, natürlich. Nee, so, also, was ich damit sagen wollte, der stand in seinem damals noch Kinderzimmer, das war wirklich so mit 16 oder sowas, und der stand so da, ich stand hier und mein Papa stand schon draußen und der wollte mich abholen mit dem Auto, wir hatten 6 Uhr abends wirklich, es war mitten am Tag quasi noch, und dann hat er gefragt, darf ich was ausprobieren, und ich so, ja, und dann kam der immer näher, so. Und dann haben wir uns geküsst. Und der hat quasi gefragt, ob er mal was ausprobieren kann. Aber auch nicht explizit, was es
so,
ist. Natürlich, genau. Ne? Aber ich wurde vorgewarnt, wenn man so möchte.
Aber glaubst du nicht auch, dass das, okay, aber glaubst du nicht auch, dass das den ganzen Drive auch viel raus, also, weißt du, das meine ich eben. Wir reden doch immer von Extremen. Also wir reden jetzt drüber, zwei Menschen unterhalten sich seit Monaten und sind sich sympathisch und du merkst, da prickelt's und so.
Read the room so ein bisschen, ne?
Ja, und das ist doch auch noch nie passiert. Also das ist doch noch nie passiert. Das sind nur so die Weirdo-Situationen, wo das so passiert. Und ich finde, das ist schon auch wieder, weißt du, sehr... Ne? Ja, okay.
Ja, dann guck dir die Dating-Apps an, ne?
Also. Bin ich tatsächlich, also witzigerweise, mein bester Kumpel, der ist voll in Dating-Apps am Start gerade, kann ich gar nicht mitreden, aber was ich da höre, ist eine Katastrophe, und muss ich dir auch ehrlich gesagt sagen, bin ich ganz froh, dass ich mit die Scheiße nicht reinziehen muss. Ist ja krank, was da abgeht. Das ist völlig krank, was da. Nee, der Gag ist, ich habe es auch noch nie gesehen. Also bei mir war vor Tinder vorbei. Ich habe noch nie gesehen, wie Tinder aussieht.
Oh, es hat mit Lovoo angefangen, glaube ich. Oder Lofo haben manche
gesagt. Lofo. Und jetzt ist es ja wohl Hinge, Bumble sagt, da geht die Sau ab so.
Ja.
Und der Witzige hat mir zweimal jetzt so ein Best-of gemacht. Das war tatsächlich witzig. Da hat er es mit so einem Kabel an seinen Fernseher angeschlossen und dann hat er so ein Best-of gemacht. Und dann gibt's ja da so Sprachnachrichten.
Das cringed mich so an. Nee, schön. So, wo waren wir denn
stehen? Also ja, Fakt ist, wir sind da stehen geblieben, dass ich dir dazu auch tatsächlich keine Antwort geben kann. Also,
das ist okay. Das Ding ist, ich bin so neugierig. Also die Menschen, die beim Flirten nur Ja heißt Ja draufdrücken, geil. Erklär mir genau, was du damit meinst. So, vielleicht kann ich ja von euch auch noch was lernen oder irgendwie sowas. Oder meine männlichen Freunde können von dir noch was lernen. Das fände ich cool. Ich habe mich das nur gefragt, wie funktioniert das, wenn ich den ersten Schritt, ne?
Aber jetzt,
vielleicht verkompliziert
jetzt,
das aber auch total.
Jetzt machen wir es mal andersrum. Ist es denn notwendig?
Ach, ja.
Also weißt du, weil ich meine, das, was nicht, also, und jetzt, glaube ich, sind wir wieder bei dem Gummiband. Vielleicht muss man jetzt in die Richtung nur Ja ist Ja, was allen, vielleicht auch den Leuten, die das jetzt fordern, zu langweilig wäre, dass wir halt an den Punkt kommen, dass es halt nicht geht, also, und es geht halt nicht, und es geht aber generell nicht, es gibt ja auch so übergriffige Leute, also ich habe zum Beispiel so Leute, die mich auch aus meinem TikTok und so kennen, das passiert natürlich auch in diesem Community Day, und die kommen dann und fassen mich an, und das hasse ich einfach. Mhm. Und das ist aber sowas, da brauche ich kein nur Ja ist Ja. Mhm. Das geht einfach nicht. Kann ich einfach irgendjemand anfassen? Und wenn
vielleicht ist das auch eine Definitionsfrage. Was bedeutet denn nur Ja heißt Ja? Ist das wirklich, dass das Wort da sein muss, oder geht es um den Vibe so gesehen, sage ich mal? Also für mich ist nur Respekt, ist also das ist unverhandelbar.
So.
Nur eine gewisse freundliche, ich sag mal Distanz, sage ich mal. Ne? Das ist wahnsinnig wichtig, und eine Freundlichkeit, was weiß ich was irgendwie.
Ja.
Ja,
das, aber ich glaube, also das Recht des Menschen ist unantastbar. Wenn wir das mal vorne hinsetzen würden, dann hätten wir, glaube ich, alle schon mal, auch im geschäftlichen Umfeld, in jeglichem Umfeld, wenn wir das alle leben würden, dann hätten wir schon mal wesentlich weniger Probleme.
Weil, ja, richtig. Und da ist halt die Frage, solange das nicht automatisch funktioniert, sage ich mal, einfach aus einem intrinsischen Wille, respektvoll zu sein.
Ja.
Deswegen brauchen wir sowas Sachen wie nur Ja heißt Ja. Deswegen, ich check das total, dass es das gibt. Manchmal frage ich mich, wie meint ihr das in der Umsetzung? Gar nicht, dass ich dagegen bin.
Ich bin voll dabei und ich würde es auch gerne wissen. Ich würde auch
mehr Details.
Wissen.
Also hier, schreibt uns mal bitte in den Kommentaren.
Ja, ich meint. Uiuiui, da wird was losgehen.
Uiuiuiui.
Ja, wobei, so. Ich muss dir sagen, also ja. Also vielleicht nochmal ganz kurz, lass mal nochmal die Feminismuskiste aufmachen, weil da gibt's die war ja noch gar nicht offen, aber ich darf da auch nachfragen, weil
frag doch mal.
Wann habe ich Geburtstag?
Was weiß ich denn?
8. Am Mai? Weltfrauentag.
Oh, du auch, ein Gruppe von mir auch, witzig. Ja, kein Moment.
Und da habe ich witzigerweise hier diskutiert mit den Kolleginnen, weil hat es geheißen feministischer Kampftag, ja, ne?
Mhm.
Und das ist was ich tatsächlich aus Marketing-Sicht finde ich nicht gut. Jetzt geht es wieder um die Worte.
Hm.
Kampftag.
Ja.
Und da haben wir sicher auch wieder so ein Gummiband, wo man mehr ziehen muss, dass da mehr passiert. Ich würde, aber das liegt vielleicht ein bisschen dran, dass ich da auch Geburtstag habe. Ich würde mir wünschen, dass wir da alle auf den Rathausplatz gehen.
Das ist der Zwetschgetag.
Ja, na, so, das wäre wunderschön. So,
gut,
dann haben wir es doch.
Nee, schön, dass alles klar, gutes Gespräch.
Nee, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir einfach, wenn wir den Tag brauchen, um Awareness für Themen zu schaffen, dann nehmen wir uns den Tag. Aber können wir den Tag nicht auch einfach nehmen, um die Frauen zu feiern? Oder müssen wir einen Kampftag draus machen? Und dann stelle ich ganz oft die Frage, und das wäre mir so wichtig, weil das frage ich auch bei Demonstrationen. Was, also wenn dann Leute, teilweise sagen dann Leute auch zu mir, würdest du damit hingehen? Da geht es jetzt gar nicht nur um das Thema, sondern Ukraine, was weiß ich. Also gibt ja genügend Demos.
Ja.
Und dann frage ich die Leute immer, oder ich sage nein und sage meine Gründe, warum so. Ne? Also letztens war eine Umweltdemo, ja, wir gehen da hin aus der Agentur, ein paar gehst du da mit. Und dann sage ich, nee, ich kann da nicht mitgehen. Also ich in meinem Leben mache sehr viel, ich lebe sehr umweltbewusst, auch wenn man das vielleicht nach außen nicht sieht. Nichtsdestotrotz fahre ich einen V8 mit 630 PS. Und es ist einfach verlogen, auf dem Rathausplatz zu stehen. Es ist verlogen, das macht keinen Sinn.
Mhm.
Und jetzt frage ich aber, wenn die Leute, die wollen ja eine Antwort von mir. Die schießen mich ja mit was an. Und dann sage ich so, aber jetzt habe ich eine Frage. Jetzt gehst du auf den feministischen Kampftag. Was tust du außerdem, dass du auf dem Rathausplatz stehst, dafür? Und da gibt es natürlich ganz viele, die ganz viel dafür tun. Da freue ich mich auch, dann stehen die dafür ein. Aber ich sage dir auch eins, da gibt es auch ganz viele, die sonst nichts tun.
Ja, naja, das ist auch manchmal natürlich nicht alle. Aber ein paar kann ich mir vorstellen, gehen dahin, okay, fürs Gewissen, alles klärchen, war ich da.
Ja.
Habe ich auch schon mal gemacht, ehrlich gesagt. Ich war bei Fridays for Future, weil ich dachte mir, oh, irgendwie muss ich das machen. Ich bin ja auch in so einer linksgrün versifften Bubble, irgendwie muss ich
das machen. Ich war auf dieser ersten Ukraine-Demo auf dem Rathausplatz, aber tatsächlich daraus, dass der Fedir sie, dass wir dem ein Foto schicken und das war einfach Solidarität. Aber also das bringt gar nichts, wenn in Augsburg ein paar Leute mit einer Kerze auf dem Ding stehen. Das ist kein Schwanz im Kriegsgebiet.
Ich finde es schon wichtig, weil es macht halt sichtbar. Ich habe früher Demos auch nicht verstanden, ehrlich gesagt, weil ich habe immer gesagt, was bringt das denn, wenn ich mit den ganzen anderen linkspolitischen Menschen in der Demo bin, als ob da irgendein AfD-Politiker aus dem Fenster guckt und sagt, ach Leute, wisst ihr was, da laufe ich jetzt aber mit. So, ich habe das nicht verstanden. Mittlerweile habe ich kapiert, darum geht es überhaupt nicht. Also wenn das passiert, ist natürlich nice. Aber es geht ja darum, so ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, dass man sich gegenseitig stärkt und
Das fühle ich aber total.
Ne?
Und das auch sichtbar zu machen. Also man ist wieder dann auch so, das sind die Leute.
Genau, wir sind
nur
hier,
die Frage
wir sind laut,
ist natürlich, ne? Was diese Ukraine-Geschichte für einen Sinn hat in Augsburg auf dem Rathausplatz. Also da müsst ihr ganz Deutschland halt vielleicht mal auf einmal und so weiter. Aber ja, ich sag dir auch eins, das ist in Russland auch kein Schwanz. Also, weil die einfach crazy sind.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Da müsste ich jetzt mit jemandem aus der Ukraine sprechen.
Ja, und dann bin halt ich immer sehr pragmat oder da kickt dann die Ratio und dann sage ich so, aber was kann ich denn jetzt verändern? Was kann ich jetzt verändern?
Ja, so bin ich auch drauf. Deswegen, also ich probiere halt im Kleinsten, in meiner ganz kleinen Welt, zu gucken, wie kann ich die Welt ein Stück besser machen in dem Sinne. Und wenn ich natürlich mit meiner inneren Anteilearbeit zugange bin und wir oder ich KlientInnen auch helfe, so die eigenen Anteile wohlwollender zu betrachten. Wir haben ja manchmal Anteile, die sind unglaublich wütend, unglaublich ängstlich oder die haben sehr wohlwollende Schutzfunktionen, ne? Die sind eigentlich mal richtig gut gewesen, sage ich mal. Ne? Also richtig, jeder Anteil will uns erstmal nur beschützen und will, dass es uns gut geht. Und manche, die sind halt in extreme Rollen quasi irgendwie gekommen. Und da dann mit so einem Wohlwollen drauf zu gucken, das fördert ja erstmal die Empathie uns selbst gegenüber. Und dann erkennen wir diese Anteile in anderen Menschen und können dann natürlich auch empathischer sein. Das hat mal eine Auszubildende von mir gesagt, also die mich ausgebildet hat, so rum. Das ist ein bisschen Friedensarbeit. Und da war ich so, ja, im Kleinsten ist das Friedensarbeit. Das ist jetzt nicht, ich schwenke die krasse Flagge hier und zack ist der Weltfrieden da. Aber wir fördern Empathie in diesem Sinne und ein Wohlwollen und irgendwo eine Sanftheit, eine starke Sanftheit. Ne?
Verstehe ich.
Nicht im Sinne von Schwäche, sondern wir haben so viel Stärke, dass wir wieder sanft sein können, so gesehen. Und das ist das, was ich versuche zu machen. Oder jetzt, es gab von, habe ich heute erst gepostet tatsächlich, von Dunja Hayali, die war, ich weiß nicht mehr, welche Sendung das war, aber sie hat jemanden gefragt, ich weiß auch nicht mehr, wer das war, aber tolle Details habe ich hier. Es ging quasi darum, was er empfehlen würde, was Frauen tun sollten. Und er sagte, ja, naja, statistisch gesehen im besten Fall nicht mit Männern eine Beziehung eingehen.
Ah, habe ich auch gesehen heute.
Hast du gesehen?
Ja.
Genau.
Ah, richtig geiler Ausschnitt war das.
Geile Aussage.
Also statistisch, ja.
Ja, sehr schade, aber sehr direkt. Ich muss leider auch ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt. Und genau.
Aber schau mal, da ist ja auch Humor drin.
Ja, ja.
Das ist auch erlaubt.
Statistisch gesehen, genau, nicht mit Männern in Beziehung gehen, weil da die meisten psychische Gewalt, Delikte, was weiß ich was und körperliche Gewalt irgendwie vorkommen. So, und dann habe ich ein Reel dazu gemacht. Ich sage, so Leute, das kann ja nicht die Lösung sein. Deswegen biete ich jetzt Männern in meiner 1:1-Therapiesitzung die erste Sitzung für einen halben Preis an. So.
Gleich mal Marketing draus gemacht.
Gleich mal Marketing draus gemacht. Fertig. Die
Grüße gehen raus an Dunja.
So, danke Dunja, die war bei uns auch mal in der Fernsehakademie, witzigerweise. Aber ich dachte mir so, okay, ja, was kann ich wieder machen? Also das macht mich dann auch sauer, weil ich denke mir so, ich höre auch viele Freundinnen oder Frauen in meinem Umkreis, nee, ich habe erstmal keinen Bock auf Männer. So eine Scheiße, Ghosting, hier Ambivalenz, da keine Kommunikationsskills, bla bla bla. Und ich denke mir, es kann ja nicht die Lösung sein.
Aber meinst du nicht auch, das ist doch, also wie alles in unserem Leben auch immer Bubble getrieben, oder? Weil, also es gibt jetzt Bubbles, wo ich auch viele Frauen kenne, die sagen, Hannes, ich kenne nicht eine einzige Frau, die keinen Übergriff von dem Mann bisher erlebt hat. Die, Fakt. Und ich kenne aber auch Frauen, die sagen, so ein Quatsch. Kenn gar niemanden.
Krass, ne?
Und weißt, das ist ja Bubble. Also es ist ja genauso, wenn ich dir meinen TikTok-Algorithmus zeige, da ist alles KI und alle Agenturen und alles so. Und ich glaube, das muss man einfach auch sehen. Es gibt einfach alles. Und ich glaube, also witzigerweise auch das mit dieser Sanftheit und was du gesagt hast, also ich habe da ein anderes Credo für mich. Ich sage immer so, wenn jeder jeden tun lassen würde, was er möchte und jeder selber auch tut, was er möchte, solange er mit diesem Verhalten
niemand anderen verletzt,
so,
ja,
dann wäre es doch ganz einfach. Es wäre ganz einfach.
Ja, wenn es wäre, wäre schön.
Es wäre ganz einfach.
Tolle Utopie.
Und nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, und das möchte ich auch nochmal sagen, freue ich mich, wenn irgendein witziges Video kommt. Das war wahrscheinlich, wenn man das komplett in der feministischen Bubble betrachten würde, sagen würde, ja, da ist aber auch was Frauenverachtendes drin, weil es dann auch Humor ist. Oder, weißt du?
Ich finde gerade, Humor ist ja manchmal genau die Art und Weise, wie man mit dem Zeigefinger halt zeigen kann. Deswegen liebe ich halt die Stromberg-Filme. Das ist kompletter Sexismus, was da passiert.
Ja, das ist ja aber
so weit. Halt,
ja, und genau, Ikimel ist doch auch wieder die andere Ecke, aber Ikimel ist doch auch ähnlich.
Da kenne ich mich nicht so mit aus, ehrlich gesagt, gar nichts zu sagen.
Ja, aber ist schon, also das ist nicht Humor, aber es ist eine Kunstform quasi.
Ja, das ist im Prinzip eine direkte, wie soll man sagen, im Prinzip eine Art und Weise zu zeigen, was falsch läuft, indem man genau das Gegenteil macht.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist, ja, ist für mich eine super gute Art und Weise, das zu zeigen.
Fand ich auch ganz, ganz interessant, weil das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mir dann so gedacht, als diese ganze Fernandez-Geschichte aufkam, was ist denn jetzt mit Rap, deutschem Gangster-Rap und so weiter? Und ich bin großer SSEO-Fan. Und da war der Pegelschorsch auch hier im Podcast. Und da habe ich mich davor auch mit ein paar Freunden unterhalten und auch mit ihm. Das fand ich ganz interessant, aber das hatte ich noch gar nicht so präsent. Das ist ja eine, also ja auch eine Kunstform. Also ich glaube auch, SSEO ist eigentlich ein Comedian auch.
Ich kenne ihn also nicht so, aber,
also das ist nur, wenn du die Texte auch lesen würdest, würdest du jetzt auch sagen, geht gar nicht. Also das ist nur, der hat irgendwie von vornherein gesagt, bei ihm ist es ganz einfach, man weiß sofort, über was man, über was er rappt. Er rappt nur über Drogen und Prostituierte.
Okay. Ja, simpel.
So. Genau. Und jetzt ist es aber ja ganz interessant, weil, das war mir gar nicht bewusst, das ist ja eine, also Rap ist ja am Ende des Tages eine gesellschaftliche Ausdrucksform in einer gewissen Weise. Mhm. Und das finde ich schon, in der Gesamtbetrachtung muss man das auch immer so betrachten. Was, wir sind ja alle sehr privilegiert, in dem, wie wir leben, wie es uns geht und so weiter. Aber es gibt ja andere Gesellschaftsschichten und dann ist es die deren Ausdrucksweise. Und das war mir, ich bin nicht so, ich höre gerne das so Zeug und so. Oder ich war damals so Black R&B eher so unterwegs in meiner Jugend. Aber das ist so eine richtige Kunst und ja auch eine Kunstform zum Ausdruck, ist es schon auch interessant. Und jetzt ist auch klar, dass sie nicht gecancelt werden, weil das damit eigentlich gar nichts zu tun hat, sondern es ist eine...
Ja, merk schon, wie ich zweifle hier, ne?
Ja, ja, ja. Aber schau mal, das Geile ist ja das. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Wir führen ein normales Gespräch dazu und jetzt gehen wir beide raus mit einem Trade-off.
Ja, ich finde es auch total wichtig, darüber zu quatschen.
Ja, tatsächlich. Und dann bringt es halt aber nichts zu sagen, nee.
Punkt.
Ich bin dagegen. Tschüss. Ja, ciao.
So. Ja, ja, das Ding ist, ich habe mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht, so ab wann ist es eine Kunstform und wann sollte man es ernster nehmen, sag ich mal so. Das Ding ist, es gibt ja diesen Menschen, der diese Texte schreibt. Und irgendwo hat der ja diese Gedanken im Kopf, ob das jetzt in Poesie ist oder in einem normalen Text oder er sagt es oder eben nicht. Irgendwo kommen die ja her, sage ich mal so. Und da bin ich dann schon so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Das kann ja dann nicht nur eine Kunstform sein, weil das ist ja dein Gedankengut, sage ich mal.
Das muss irgendwo herkommen.
Genau, weil ich schreibe selber Songs, ich bin selber Musikerin. Mhm. Und natürlich habe ich manchmal, ich sag mal, einen wahren Kern. Und manchmal kommen dann manchmal Reime, die nicht perfekt zu 100% passen, sage ich mal so. Aber es ist nicht, also es passt irgendwie zu meinen Werten, sage ich mal. Also ich könnte jetzt keinen Text schreiben mit, keine Ahnung, fick deine irgendwas, so. Weil das ist gar nicht in meinem Dasein drin. So, ich würde das erst gar nicht machen. Und dann frage ich mich natürlich, was passiert da, wenn jemand so krasse Texte schreibt mit Prostituierten. Ich weiß nicht, was er schreibt, aber wenn...
Ja, ich wollte gerade sagen, da ist eher ein schlechtes Beispiel jetzt, weil also das ist gar nicht so... Also man würde da auch was finden, wo man kritisiert. Da ist nichts Verachtendes, sondern das ist
einfach... Ich sag mal, es gibt ja wirklich krassen Rap, der auch wirklich gewalttätig ist, was weiß ich was.
Ganz andere Nummer.
Ne, und ich denke mir immer, ja, das ist eine Kunstform und gleichzeitig
hat ein Mensch
das
aber
auch geschrieben.
Aber weißt du, da muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, ich war großer Jan Böhmermann-Fan früher, dann waren sogar da auch hier auf einem Konzert in München und was weiß ich was und der biegt mir aber auch teilweise ab, wo ich so sage, ey, ganz ehrlich, also nur, man kann jetzt nicht einfach nur sagen, das ist jetzt Comedy und Kunst, also irgendwo ist auch mal gut so, ne? Und das immer unter diesen Deckmantel zu packen, ist halt auch immer sehr einfach so, ne?
Ja, wie gesagt, so Kunst kommt von Menschen und Menschen haben Gedanken. Und wo kommen diese Gedanken her? Von Emotionen, von Erfahrungen, von was weiß ich was. Deswegen das so krass zu trennen, oft sagt man ja auch, ich kann die Kunst mögen, ne, ohne den Künstler zu mögen. So Thema Rammstein war ja auch ein ganz krasses Ding. So, jetzt habe ich das Glück, ich mag Rammstein sowieso nicht, ich mochte ihn noch nicht.
Ja, ich
so
auch nicht. Hat mich auch
fertig.
Nicht.
Also. Und da finde ich es dann manchmal auch schwierig. Da bin ich dann wieder, okay, irgendwoher kommen ja natürlich diese Texte. Ich bin jetzt nicht komplett in der Geschichte drin, was da alles krass abging, sage ich mal. Aber ein Mensch schreibt halt diese Texte. Und deswegen bin ich da schon
kritisch,
sage ich mal.
Ne? Mal grundkritisch zu sein, ist ja immer was Gutes.
Ja, und... Es gibt natürlich schöne, wunderschöne Beispiele für Rap und Hip-Hop, was weiß ich. Prove me wrong, ich kenne nicht alles über Kontra K, aber wenn du dir so manche Kontra K-Texte reinziehst, auch mit den Augen zu bleibt scheiße, immer noch scheiße, Luft und Liebe ernährt leider keinen, weiß ich nicht. So, ich finde, das ist auch Rap, das ist auch Hip-Hop, das ist auch derbe, aber kann halt auch geil sein. Muss nicht immer eine Nutte drin vorkommen.
Nö. Oder aber stört mich auch nicht.
Fickteil, weiß ich nicht was. So.
Ja.
Ja, also ich würde gern mal mit jemandem quatschen, ehrlich gesagt, der solche Texte schreibt. So wirklich so richtig derbe, fick deine irgendwas Texte. Was passiert da? Ja, einfach aus Neugier, nicht weil ich das geil finde, aber was passiert da? So. Mhm.
Ja. Also ich befürchte immer, so dass es gar, ja, tatsächlich, also ich mache mir viele Gedanken dazu, mit wem ich gern sprechen würde tatsächlich. Und ich kriege auch oft Vorschläge von Betty, wo ich dann sage, das fühle ich gar nicht. Schau mal, bei mir ist zum Beispiel mein Thema ist, dass das Ganze sehr authentisch ist. Und das glaube ich, das kriegst du nicht. Also ich habe Frank-Lothar Lange im Podcast gehabt, das ist, er hört ihn auch, er wird wieder sagen, es ist nicht so, das ist für mich der größte Starfotograf der Welt. Mhm. Der hat 30 Jahre für die Bravo fotografiert und der Frank sagt aber immer, ich bin der Fotograf, der die Stars fotografiert hat.
Ah, ja.
Und also auch sehr Imposter, ein unglaublich guter Fotograf.
Oh,
und man hätte da viele Zugänge über ihn und er bringt mir auch ganz viele in den Podcast, er ruft da ganz viele Leute an. Liebe Grüße gehen raus an den Frank. aber es gibt natürlich auch so also Gäste, wo du weißt, dass die auch im Podcast eine Rolle spielen würden. Mhm. Und ich glaube, dass das bei den Rappern so ist, das macht ja auch keinen Sinn. Es macht ja keinen Sinn, dass jetzt da irgendwie ein Gangster-Rapper kommt und dann redet der hocheloquent und sagt zu dir, naja, also ich, weißt du, ich mache das nur fürs Business. Ich schaue so, was sind die Worte, und dann sage ich so, da fehlt jetzt noch irgendwie ein bisschen Fick, da schreibe ich jetzt noch einen Fick rein und da fehlt, weißt du.
Haben wir noch ein bisschen krasser Wirke.
Das wird dann nicht passieren, weißt du. Ja. Und dann bringt mir dieses Gespräch auch nichts. Also Also ein persönliches Gespräch würde vielleicht funktionieren, aber auch da, warum sollen die mit dir oder mir auf einmal sagen, ja, ich mache den Schmarrn nur so, weil es Geld bringt, glaube ich nicht.
Obwohl so manche, weiß ich nicht, die nehmen das vielleicht auch als Chance, direkt ein bisschen
einen Ausstieg zu machen,
menschlicher zu reden, sage ich mal so.
Also ich glaube, wer da wirklich ein Ding wäre Sido.
Ja, habe ich auch gerade dran gedacht, tatsächlich.
Den finde ich auch geil.
Ja, also früher hatte ich immer Angst vor dem, ehrlich gesagt, mit der Maske.
Ja.
Das ist immer gruselig. Habe mich immer ein bisschen an Phantom der Oper erinnert. Mhm. Hatte ich auch immer Angst vor.
Aber
ich
das ist doch jetzt auch so eine Entwicklung. Also ich finde es jetzt auch ganz interessant. Der macht jetzt irgendwas mit Marihuana verkaufen, oder? Paul's Garden oder so. Er hat jetzt so eine Kräuterfirma aufgemacht. Also er verkauft
so viele Dinge wirklich nicht.
Ja.
Krasser Scheiß. Ja, okay. Hm. Ich weiß nur, dass irgendein Rapper so einen Eistee gemacht hat.
Brattee. Ja, das ist zum Beispiel einer, bei dem gibt es, glaube ich, schon ein paar Texte, die eher ein bisschen schwieriger sind.
Ja, ich habe den Tee auch nicht gekauft, ich habe es nur mitgekriegt, wollte es nur sagen. Ja, können wir noch stundenlang drüber reden.
Ja, ich bin so am Überlegen, was man da jetzt gut ableiten kann, ja, also. Schau mal, das finde ich ja, das ist ja jetzt, also das ist ganz interessant, weil also solche Gespräche sind ja jetzt auch möglich. Und ganz normal möglich. Ich habe meine Meinung, du hast deine Meinung, man kann sich gut austauschen, man kann was mitnehmen. Und ich glaube, das ist halt schon auch das, wo viele Diskussionen dann zu schnell enden, weil es halt so ein, entweder du bist jetzt meiner Meinung oder so, oder ich kriege das von dir als Antwort, was ich erwarte. Also
mit der Hand, mit dir rede ich nicht ein bisschen. Ja.
Nee. Und das wird halt nicht funktionieren.
Ja, und da wird es manchmal auch sehr interessant. So. Also das ist ja auch so die Arbeit, was ich als Therapeutin liebe, um mal hier irgendwo
die Kurve zu kriegen.
Dieses, wo kommt das denn her? Ne? Wo kommt das denn her, dass du, weiß ich nicht, so super krass auf Distanz gehst zum Beispiel in einem Streit? Oder wo kommt es her, dass du total ängstlich und klammernd bist? Wo
ich glaube verwitzigerweise, dass das dieser Hauptgrund ist, warum sich Männer da schwer tun, sich auch dem zu widmen. Weil, glaube ich, Männer immer, hast du ja auch gerade wieder gesagt, es geht immer wieder um die Kindheit. Und so ist es halt nun mal auch.
Ja.
Und das triggert, glaube ich, viele Männer, ich kann den ganzen Tag über die Kindheit reden. Aber ich glaube, so... Ich sag da auch manchmal zu meinen Kumpels, ey, den ganzen Tag bimmelt dieses scheiß Telefon, gönn dir doch 1,5 Stunden die Woche, geh doch einfach wohin und sortiere deine Woche. Also ich mache es zum Beispiel zum Woche-Sortieren. Ich habe so viele Termine und ich setze mich nie hin und sortiere die. Gestern hatte ich 11 Termine. 11 an einem Tag. Sondern ist es doch einfach nur geil, sich mal hinzusetzen und zu sagen, so, jetzt fange ich mal an hier. Dann packe ich meinen Kalender aus.
Dann haben wir dann alles.
Das. Und irgendwo bleibe ich dann hängen. So. Weißt du, ich glaube, da sind Männer ja sehr pragmatisch. Übrigens, weil du von der Statistik oder weil du das gedroppt hast mit Dunja, mit dem Kommentar, oder? Was ich auch super interessant fand. Du hast am Anfang auch gesagt, wie sind Frauen, wie sind Männer so.
Nicht nur, gibt auch noch was dazwischen. Aber ich habe es jetzt mal vereinfacht.
Ja, aber was ich richtig interessant finde, die höchste, das muss man mal nachvollziehen, aber das habe ich jetzt schon öfters gehört, das muss stimmen, es muss eine Statistik geben. Die höchste Scheidungsrate auf der Welt ist bei 2 verheirateten Frauen. Und die niedrigste Scheidungsrate auf der Welt bei 2 verheirateten Männern. Das finde ich super interessant.
Wusste ich auch noch nicht.
Ey, das muss man nochmal nachschauen. Aber das habe ich jetzt wirklich schon öfters, also auch nicht auf Schwurbler-Kanälen gesehen. Ja. So, und jetzt gibt es ja auch was dazwischen. Also, und das finde ich so interessant. Gell?
Oh, Herr.
Und ich glaube eben, dass das schon natürlich auch erklärt, wie die Unterschiede der Geschlechter halt sind.
Mhm.
Und jetzt glaube ich schon, jetzt kommt nochmal was dazu. Die Menschen sind ja auch so unterschiedlich.
Ja,
und ganz ehrlich, ich sag dir eins, das ist eine Katastrophe. Wenn du Marketing machst als dein Brot wie ich, irgendwann stellst du fest, ich weiß gar nicht, ob das alles so ankommt, was wir da so machen, weil die sind alle so unterschiedlich. Also wenn ich mir schon manchmal denke, wie konnte diese gottlose Hund die Klopapierrolle verkehrt rum hinhängen? Weißt du so, da geht's ja schon los und jetzt machst du eine Kampagne und die soll für alle Menschen gehen.
Ja gut, und deswegen haben wir ja Zielgruppen. Ne? Ich hatte damals auch mal irgendwann ein Meeting, das weiß ich noch, und ich habe gefragt, ja Leute, was ist denn die Zielgruppe? Ich sollte Social Media machen oder irgendwas. Und dann war so, ja so von 18 bis 99.
Oh, alle.
Leute, das funktioniert nicht. Also
bei uns immer der Klassiker, alle, die ein Geschäft haben. Mhm, ja, okay, so.
Ja, genau. Was denn für ein Geschäft und wie gehen die da ran und was ist so deren Werte, sage ich mal. Und ja, da war ich auch so 19 bis 99, wie auf diesem Puzzle immer drauf stand, oder 0 bis 99. Ja, naja, es gibt schon einen Grund, warum es Zielgruppen gibt, sage ich mal. Und da sind wir wieder beim Schubladenladen.
Und weißt du, ich glaube, dass die Männer da auch so sind, die sagen halt so, naja, natürlich habe ich Erlebnisse gehabt, bin sozialisiert worden, bin aufgewachsen, aber es hat mich ja am Schluss auch zu dem gemacht, der ich heute bin.
Ja, können wir Frauen auch sagen.
Jeder. Aber weißt du, die Frauen sagen dann so, warum habe ich da an der Stelle zugemacht und wollen da suchen? Mhm. Und ich glaube, Männer neigen dazu, die sagen so, das ist doch super, dass ich an der Stelle zugemacht habe, das hat mich ja zu dem Dude gemacht. Weißt du so? Ja, genau. Also ich glaube, das ist das Interessante.
Vielleicht manchmal, durchaus. Ja.
Wie machst du das? Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt bist du ja ähnlich rätselig wie ich. Wie machst du das da so? Also ich habe es mit dem Podcast auch gelernt. Das war Wahnsinn am Anfang. Ich habe mir so gedacht, scheiße, ich muss ja dazuhören auch. Was mache ich denn jetzt?
Aber auch, ey, ja. Scheiße. Ja,
aber denkst du das nicht auch? Auch wenn ich da in so einer Therapiesituation wäre, als Therapierender, und dann sitze ich da so und dann erzählt ihr und ich denke mir so, ich muss jetzt was sagen. Ich muss jetzt reingrätschen. So.
Ja, nee, habe ich gar nicht. Also ich finde es total schön, ehrlich gesagt, einfach mal da zu sitzen und zuhören zu können. Und ich liebe es, Raum zu geben einfach. Und ich habe natürlich auch eine Neugierde irgendwie, ne? Und möchte, dass meine Klientin im besten Fall weiterkommt und dass es der besser geht. Und ich kenne das ja selber. Ich war selber in Therapie und ich weiß, wie sehr das helfen kann. Mhm. Und deswegen habe ich meinen Heilpraktiker ja überhaupt gemacht, weil ich weiß, wie sinnvoll diese Arbeit sein kann. Und ich war so, boah, dieses Gefühl möchte ich auch anderen geben. Mhm. So dieses, wow, oh mein Gott, es fügt sich gerade alles zusammen. So, ne, so diese Terragasmen. Mhm. Und das ist unglaublich schön, das einfach begleiten zu dürfen. Das ist wirklich, also ich habe wirklich, weiß ich nicht, 4 von 5 Sitzungen kriege ich Gänsehaut.
Ja, das ist auch schon sinnstiftende Arbeit. Also ich glaube, das ist schon, wir haben jetzt auch so eine Runde gemacht. Ich habe so einen Fragebogen entwickelt für alle hier im Team und habe gesagt, wir setzen uns jetzt jeweils eine Stunde hin und schauen, was ist deine Superpower, was ist so Handwerk, was nimmt dir richtig Energie?
Ja.
Und da kam ganz viel raus, Sinnhaftigkeit. Also wenn was einen Sinn ergibt, dann macht man das einfach gern so, ne?
Voll. Das war damals, als ich noch in Medien war. Da habe ich halt in so einer Akademie gearbeitet und das war an sich ein schöner Job, wirklich.
Das haben wir jetzt völlig ausgeklammert. Uni, Fernsehen und auch Cutten und auch vor der Ding und so weiter. So, und jetzt ist ja irgendwann passiert jetzt ja mal was. Jetzt muss man ja irgendwas machen, dass man dann bei Theta X mal moderiert.
Genau. Warte mal. Ich habe meinen Bachelor gemacht. So, das habe ich gemacht. Und danach war ich dann so, ja gut, was machst du denn jetzt eigentlich so? Und ich habe auch überlegt, Master irgendwie noch zu machen, war aber schon so ein bisschen grummelig im Bauch, weil ich dachte mir so, oh Gott, das ist ja noch mehr Theorie, ne? Du willst doch machen. So, und dann habe ich mich einfach mal für den Master eingeschrieben, so falls gar nichts geht, ne, dann war das schon mal irgendwie geklärt, Plan B. Und ich habe dann so ein bisschen geguckt nach so Journalistenschulen und irgendwie sowas in die Richtung. Das war dann aber ganz oft so, weiß ich nicht, so Tagesthemen oder man soll in Nachrichtenredaktionen gehen und schreiben und weiß ich nicht, Aktuelles. Und ich so, boah, ne, gar keinen Bock drauf, wirklich. Überhaupt nicht. Und ich wollte auch da schon immer mit Menschen was machen, wirklich. Irgendwie eher so Reportagen vielleicht oder irgendwie tolle Stories irgendwie auspacken und begleiten und erzählen und denen auch so ein Sprachrohr geben, sagt man, glaube ich, ne? Und meine Mama hat irgendwann gefragt, weil ich habe dann irgendwie nicht das Richtige gefunden. Und sie sagt so, ja, hast du auch mal nach einer Fernsehschule geguckt? Und ich so, Fernsehschule? Ist ja ein ganz neuer Begriff, ich eingegeben. Und dann gab es halt so eine Fernsehakademie in München. Und die gab es auch nur da.
Was denn jetzt Fernsehakademie?
Fernsehakademie? BAW? Nee, BAF tatsächlich.
Ah, BAF, ja.
Ja, Gänze, ne?
Bayerische Akademie.
Grüße gehen raus.
Ja, klar.
Genau, und da, das habe ich halt geguckt und war so, scheiße.
Ist privat, oder?
Ist privat, genau. Es geht so 10 Monate, so ein Studiengang. Hört sich erstmal wenig an, aber du ballerst wirklich komplett durch, auch mit Projekten und allem. Du hast ordentlich zu tun auf jeden Fall. Ist da in Unterföhring. Und ich habe mir das dann mal angeguckt. Und ich war wirklich so, scheiße, das ist in München. Für mich war München das andere Ende der Welt.
Ja, also Unterföhring muss man auch noch sagen. Ne? So. Ist ja nicht München, also.
Ja.
Gut, die verkaufen das als München, aber das ist nicht München, ne?
Ja, das stimmt. Ich glaube, Pastewka hat sogar mal irgendwann in der Folge gesagt, München Unterföhring. So mit Bindestrich. Naja. Und ich war früher totales Heimwehkind, wirklich. Und dann so München war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hatte da überlegt, vielleicht mal irgendwann nach Köln, dass ich überhaupt mal ausgezogen bin nach Siegen. Das war schon so, huch. So, ich hatte richtig Heimweh in Siegen. Das war eine fucking halbe Stunde mit dem Zug nicht mal entfernt nach Hause, ne? Aber es war so ganz ungewohnt und neu und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, und dann war das halt das, was komplett zusagte. Und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich nach München gezogen an die Akademie und habe dann wieder so gemerkt, oh, ich liebe Reportagen machen, ich liebe auch moderieren.
Aber hängt die BRF nicht auch hauptsächlich am BR dann?
Ist nicht vom BR.
Nee, nee, aber.
Da müsstest du mich jetzt fragen, ob die irgendwo gesponsert werden davon. Ich konnte
nee, nee, aber ich glaube, da ist ein viel Praktikum oder viel, oder?
Dozenten haben wir zwischendurch davon auf jeden Fall, aber auch von ProSieben. Wir hatten mal eine Dozentin, die ist einen Tag vor unserer, vor dem Unterricht, den sie gegeben hatte, ist zu uns gekommen und sagte, Leute, ich kann den Unterricht leider nicht machen. Und wir so auch. Schade, blöd, warum nicht? Brötchen
Joko und Klaas ist dann da drüben.
Nee, Heidi Klum hat gerufen. Die musste fliegen. Hey, ey. Aber zackig. Also Heidi Klum hat unseren Stundenplan mal irgendwann irgendwie durcheinander gebracht. Das war auch ein bisschen weird. Naja, aber solche Leute hatten wir da halt als Dozenten und du hast echt gut gelernt. Und da hatten wir natürlich viele Projekte, ne? Und ich habe immer gerne moderiert, auch wirklich seit dem Studium ja schon habe ich das ausprobiert. Oder mit meiner Digicam damals, wie gesagt. Und dann hatten wir eine Sendung, man muss dabei sagen, wir waren die Corona-Zeit. Wir hatten die ersten 3 Monate, die waren noch normal und danach hatten wir ganz viel online. Höchsten Respekt daran, es ist wirklich kein Unterricht ausgefallen. Mhm. Die haben das so krass geregelt, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber es hat geklappt. Zumindest jetzt bei uns Journalisten, beim Rest weiß ich nicht genau. Und dann hatten wir Live-Sendungen. So, die wurden noch auf Facebook live gestreamt, das war hier 1920, war das noch zu einer Facebook-Zeit zumindest ein bisschen. Und wir mussten 2 Sendungen machen, weil nicht so viele da rein durften. Wir mussten da wirklich mit Handschuhen, Maske und dem ganzen Scheiß wie die da rein. Und dann durfte ich Christian Düren von TAF interviewen, tatsächlich. Und da ging es dann irgendwie auch so ein bisschen los irgendwie. Dann hatte ich meine eigene Sendung, auch wenn es so in so einem Studium-Ding war. Und habe irgendwie wieder geschnitten, also Editing habe ich immer mehr geliebt irgendwie. Und habe coole Reportagen gemacht. Mein erstes VJ-Projekt war über eine Angst- und Depressionsselbsthilfe in München, weil das hat mich da schon interessiert.
Ich kann sagen, da war doch schon was.
Das war immer ein Thema auf jeden Fall. Ich habe auch in der 9. Klasse überlegt, ob ich eine Jugendtherapeutin werde. Aber da hatte ich immer Angst, dass ich immer alles auf mich selbst beziehe. Und hinterher geht es allen gut, aber mir geht es noch beschissener. Da wäre ich auch noch gar nicht ready gewesen nach dem Abi. Das kam dann jetzt erst irgendwann so. Ja, und dann habe ich tatsächlich nach der BAF beim WDR angefangen, weil eine Bekannte von mir die Redaktion gewechselt hat und dann wurde was frei. Das war bei Heimatflimmern, war das. Und noch eine andere Redaktion, also ich war jeweils eine Woche im Monat da, habe das auch so fest frei irgendwie gemacht und dann gab es Frau TV. Und Frau TV, da durfte ich auch so ein bisschen meinen Feminismus ausleben und so weiter. Es war ja ein bisschen ältere Zielgruppe, eher so 40, 50.
Und das ist regional, also WDR, aber regional WDR quasi.
Ja, glaube ich.
Wird da im dritten ausgestrahlt quasi.
Ja, lass mich mal überlegen, was das dann ist. Ja, müsste sein. Ja, ja. Genau.
Und warst du wieder zurück in der Heimat auch?
Nee, das habe ich dann online gemacht tatsächlich. Remote, weil wir hatten ja immer noch Corona. So. Also ich war zwischendurch mal irgendwie vor Ort. Ich habe dann auch mal bei Mädelsabende, kennt man vielleicht irgendwie von Insta, da habe ich mal ausgeholfen. Das war ganz cool. Da durfte ich mit Angelina, die jetzt Kirmes im Kopf mit den ganzen ADHS-Themen im Erwachsenenalter, mit der habe ich dann da auch mal gearbeitet. Das finde ich mittlerweile so cool. Ich gehe durch Bücherläden und denke mir so, ja, die kenne ich,
alles klar.
Das ist die Ex-Freundin von der Vormieterin, die da in meiner WG war. Also wie so komplett bescheuert. Aber ist es ganz cool manchmal. Und dann habe ich da erstmal gearbeitet und habe dann teilweise auch beim SWR was gemacht und so weiter. Bin da auch immer noch mit einer befreundet, also dafür kann man es auch wieder nutzen. Und dann kam irgendwann ein Anruf von einer, die in der Fernsehakademie gearbeitet hat. Und die sagte, es kam eine Anfrage rein von der Produktionsfirma, die suchen jemanden für Terra X Plus. Terra X Plus ist halt so ein Format von Terra X, aber es ist auf YouTube. Immer so 6-7 Minuten Filmchen, sage ich mal. Und extra so für die Oberstufe, sage ich mal. Ne? Also so sagen Sachen wie sehen wir eigentlich Farben? Ne? Welche Quallen sind denn eigentlich gefährlich? So ne, ein bisschen spicy Allgemeinwissen, sage ich mal, wo man so Bock drauf hat. Und die haben erst nur eine Sprecherin gesucht. Und ich habe dann zusammen mit einer Freundin, also wir waren beide mit ihr befreundet, da haben wir dann unsere Test-Audios so hingeschickt und bei mir haben sie dann so gesagt, ja, eigentlich suchen wir auch noch eine Moderatorin, willst du mal eine Testmoderation machen? Und ich so,
Gott. Jetzt geht's los.
Ja, wirklich, es war total wild irgendwie. Und dann bin ich da ins Studio gefahren. Das fand ich natürlich auch mal toll, ins Studio. Ja, Hallöchen. So, mein Ego war gestreichelt vor mir, sage ich dir. Und dann saß ich da witzigerweise, ein Kumpel von mir. Ich wusste, dass der bei einer anderen Produktionsfirma arbeitet. Ich wusste aber nicht, dass die direkt nebeneinander sind. Dann läuft der da an dem Studio vorbei und dann so,
Kalle, kenne ich doch.
Was machst du hier? So, ja, Testmoderation, was machst du hier? Ja, ich arbeite hier. Hä? Das war auch nochmal komplett bescheuert. Und dann habe ich diese Testmoderation gemacht. Und
da hat funktioniert.
Ja, vor allem, es war ein Klischee vom Herrn. Ich war mit dem Kumpel mit dem Bulli von der Mutter einfach eine Woche in Kroatien so ein bisschen Roadtrip machen. Mhm. Und dann saß ich abends um 6 im Bikini am Strand mit einem Schirmchen getränkt, perfekter Sonnenuntergang. Und dann
rief
sie ZDF an und sagte, Carla, wir wollen das mit dir probieren. Und ich so.
Hast du gesagt, ja, da sehe ich mich doch.
Junge, da war ich schon echt, was passiert
hier
gerade? Das war schon wirklich wild. Also fucking Terra X.
Und wie lang ging es dann? Also so?
Es ging gar nicht so lange. Ich glaube, es war so ein, dreiviertel Jahr oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Ich habe dann erst als Sprecherin 2-3 Mal was gemacht, dann kam die Moderation und ganz hinterher kam dann auch noch TikTok dazu. Mhm. Tatsächlich. Das war aber auch eine richtig krasse Phase, weil mein Papa, der hatte Krebs zu der Zeit. Mhm. Und mein Papa ist leider auch gestorben, 2022 dann. Und das war alles so eine krasse Phase, wirklich von alles kommt irgendwie zusammen.
Von ganz Vollgas bis ganz leise.
Mhm. Hey Junge, das war schon krass irgendwie. Und das war dann auch so ein bisschen. Da war schon auch so ein Druck hinter zwischen, also ich sag mal, moderieren habe ich immer ganz gern gemacht, auch im Studio. Da hatte ich auch eine gute Kollegin und so weiter. Das war irgendwie ganz schön. Ich habe es am liebsten gemacht, wirklich Sprecherin zu sein im Tonstudio, weil da hast du so die Handwerkers irgendwie dabei. Weißt du, die mit diesem Flanellhemd und den langen Haaren, die Kaffeetasse, jo, geiler Tag.
Ja.
Die hatten so eine schöne, entspannte Ausstrahlung irgendwie. Und da habe ich mich so unglaublich wohl gefühlt, wirklich. Das hat immer
Spaß. Das ist aber ja Doku draußen sein, genau das Gegenteil.
Was meinst du?
Ja, da ist ja nichts Entspanntes, da sind nur unterwegs.
Ja,
so.
Ja, aber das Tonstudio war so ein bisschen mein, weiß ich nicht, mein Safe ja. Space, so ein bisschen dieser ganzen Medienbubble, wenn man so möchte. Das hing aber auch alles zusammen, ne? Wenn du Sprecherin bist, dann sollst du moderieren. Irgendwann kam dann auch noch, dass ich halt selber auch mal so Filme quasi recherchieren sollen. Jetzt haben wir eben schon gesagt, wir sind beides Menschen, wir bereiten uns nicht so gerne vor, wir labern einfach drauf los. Ich bin auch, wenn die Musik irgendwie, wenn wir darüber reden, ich bin ein Impro-Mensch. Ne? Sag mir ein Wort und ich mache daraus einen ganzen Song, das ist mein Ding, ich liebe das total. Und dann muss ich da recherchieren, so die kleinsten Details und dann noch Quellen suchen.
Und am Schluss noch, wir haben jetzt hier Ads aufgenommen für den Community Day und hat mir meine Kollegin Anne die Texte geschrieben. Ey, ich habe mich angestellt wie der und sagt, ich kann doch keine Texte vorlesen. So,
kann ich einfach reden.
Ja, kann ich nicht einfach reden. Dann sagt die Sabrina, die hat das gefilmt, du, das soll maximal 30 Sekunden sein. Du schaffst nie unter 5 Minuten. Hör doch mal auf, jetzt mal früher zu reden. Und so, kenn dich gar nicht, will mich so aufregen.
Ja, das war halt auch so sehr viele Feedbackrunden immer. Ne? Mhm. Auch so, als ich dann hinterher TikTok gemacht habe, das war dann schon so, weiß ich nicht, so und so viel an dem und dem Tag und es muss dann fertig werden.
Das muss man ganz gerne dazu sagen, wir machen ja viele Filmrequisiten, aber man stellt sich das immer alles so schön vor. Ey, weißt du, was für mich der Horror wäre? Also wer für mich einer der größten Entertainer heute ist, ist Giovanni Zarella. Also das ist nicht normal, was der an dieser Giovanni Zarella Show macht. Mhm. Und wenn du dann aber siehst, dass er diese Show am Vortag und am Vorvortag zweimal in Echtzeit proben muss, jeweils 4 Stunden.
Krass, ne?
Und danach noch 2-mal die Show als verkaufte Tickets macht, dann hast du gar keinen Bock mehr. Da siehst du mal, wie wenig Entertainment da ist und wie viel Schauspiel das einfach ist.
Ja,
ne?
Wie viel einfach genau diese eine Facette von Entertaining, hallo.
Ne? Aber gar keinen Bock. Also es ist mir viel
zu unauthentisch. Der innere Florian Silbereisen.
Ja, genau. Da kommt er raus, ey.
Voll. Ja, und das Ding war halt so beim TikTok machen, ich war dabei, als sie es wirklich neu
auf die Gleise. So.
Genau, im Prinzip neue rausgehauen haben und ich war dann auch beim Kick-Off-Tag dabei, einfach mal so random Ideen einfach mal probieren und das habe ich natürlich geliebt. Und es war so ein bisschen schwierig, auch da so meine Rolle zu finden, ehrlich gesagt. Ne? Dann hatten wir irgendwie welche, die waren eher so lustig drauf, eine, die hat es immer im Gehen beim Spazieren gemacht und ich war so ein bisschen, ich war in meiner YouTube, ich erklär's euch Rolle, aber irgendwie war es auch nicht so ganz.
War nicht dein Platz scheinbar einfach, oder?
War ein bisschen schwierig. Und dann war es natürlich so, ich musste das selber alles recherchieren, ich musste es selber schneiden. Wie gesagt, ich schneide eigentlich gerne, aber das kannst du dir ja auch nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, ein TikTok zu schneiden. Diese super kleinen Mini-Effektchen und Bildchen und da wieder ein Transparenz PNG drüber und auf wo kriegen wir das denn her und wo habe ich es denn jetzt nochmal abgelegt? Wirst bescheuert, wirklich. Und ich spucke hier rum.
Und für was? Für ein TikTok am Schluss, ne?
Genau, und da habe ich mir dann auch gedacht, wie gesagt, das war auch die Zeit, wo mein Papa, wo es wirklich schlecht ging. Dann ist mein Papa gestorben, dann hatte ich, glaube ich, 2 Wochen habe ich nicht gearbeitet und dann habe ich schon wieder angefangen. Also das war auch nicht gesund. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, das ist echt ein krasser Druck gerade, den ich echt spüre. Für was? So, ne, für einen fucking TikTok. Meine Chefin hat doch irgendwann mal gesagt, Carla, das ist auch irgendwie ein Haifischbecken manchmal hier so, ne?
Ja, das ist so,
ich möchte
so
nicht im Haifischbecken sein, ich möchte im Goldfischbecken sein.
Und weißt du, was ich dir auch sage, vielleicht auch von der Zeit her so, was denn für ein Haifischbecken? Weil Fernsehen ist ja, da hat es ja angefangen, dass Fernsehen immer weniger sexy war.
Ja, ich meine, das war jetzt natürlich auch TikTok und YouTube, also Fernsehen ist ja mittlerweile nicht mehr im Jahr. Ne? Und
aber das kannst du natürlich auch selber machen. Das wäre eben eine Frage, warum machst du das jetzt nicht selber? Also da
würde ich Fokus erstmal auf was anderes.
Ja, aber ich glaube schon, dass da ganz viel, also ich glaube in deinem Bereich ist ja, also ich merke, ich habe jetzt irgendwie 1500 TikToks online und die Anfragen sind perfekt geworden, weil der Filter passiert da.
Ja.
Und ich glaube, dass das in deiner Arbeit unglaublich wichtig ist, dass das halt vibet, weil ansonsten...
Ja, ich mache ja Insta, hast du mal drauf geguckt?
Ja, ich habe drauf geguckt, aber es hat...
Ich fange gerade erst an.
Ja. Aber ich glaube, darin, das ist ja geil, weil dann kannst du es ja kombinieren. Dir macht die Gespräche mit den Mandantinnen Spaß, dir macht TikTok Spaß.
Oder nee, TikTok nicht, Insta macht mir Spaß. Das ist für mich
ein Unterschied. Ja, das ist ein sehr großer Unterschied. Aber ich sage dir eins, ich würde beides machen. Also bei mir ist ja so, meine Hauptplattform ist TikTok und dann poste ich weiter auf Insta, du kannst ja auch andersrum machen.
Ja.
Aber das habe ich viel zu spät gemacht. Also ich habe erst vor einem Jahr angefangen, das auf TikTok weiter, auf Instagram weiter zu verwenden und ich verwehre es nur weiter. Also es ist das gleiche Video.
Nee, mache ich auch. Also ich habe mir gesagt, ich mache nur noch das, worauf ich Bock habe, weil das ist halt auch irgendwie so eine Frequenz, die ich ausstrahle, ehrlich gesagt. Weil wenn ich das auf so einen Druck mache, oh Gott, jetzt mache ich also auf TikTok, gar keinen Bock. Ja. Da habe ich mir gesagt, ich mache das nicht mehr, weil deswegen bin ich auch selbstständig. Ne? Und wenn es auf Instagram, da ist ja auch meine Zielgruppe, da sind wir wieder. Ne? Meine Zielgruppe ist ja auch so Mitte 20 bis Mitte 30. Die sind eher noch auf Insta als auf TikTok. Da sind dann eher noch die Jüngeren, sage ich mal so. Trotzdem sehe ich komplett einen Punkt. Ne? Ich vergesse es ganz ehrlich manchmal einfach wieder zu verwenden.
Weißt du, was
ne?
ich dir auch sage? Es ist ein, jeder hat seine Plattform. Weil ja, statistisch stimmt es nicht. Also bei die sind alle bei, also wenn es jetzt um Zielgruppe mal wieder geht. Aber mal, also das ist ganz lustig. Also für mich ist Instagram auch, schau mal, da kann jetzt einer bei TikTok schreiben, du hässlicher Vogel, halt die Fresse, dann bin ich total, dann sage ich so, was? Und wenn es jemand auf Instagram schreibt, dann sage ich so, ja klar, das ist Instagram, Mann, es sind nur so Vögel unterwegs. Und ich glaube, jeder hat so seine Plattform. Und die
das
muss man
ist vielleicht
spüren.
Auch wieder deine Bubble. Ne? Das sagen manche, sagen wahrscheinlich auch wieder komplett das Gegenteil.
Natürlich.
Man nicht, ne?
Die Frage ist, mit der ich mich mehr beschäftige, was kommt nach TikTok? Was kommt jetzt?
Ja,
da war es schon ewig.
Ich auch. Bin ich auch gespannt, was das wird. Vielleicht kommt wieder Facebook.
Also Facebook finde ich ein komplettes Rabbit Hole. Wir sind, ich habe da, das wird alles weitergepostet automatisch und ich habe da Jahre nicht reingeguckt. Und letztens sagt Raphael zu mir, hast du mal bei Facebook geguckt, was du da für Kommentare hast? Da habe ich gesagt, nee, also da geht der Monolog mir nicht mehr ein. Das schaue ich mir nicht mehr an.
Ja, das war damals beim Öffentlich-Rechtlichen, beim WDR, da haben wir teilweise 10, 15 Minuten über einen einzigen Satz diskutiert, weil dann so, nee, das können wir nicht sagen, weil sonst kommen diese transfeindlichen Feministinnen, überhaupt nicht zusammenpasst, naja, kommen die wieder, also was wir uns da Gedanken gemacht
Und dann macht er doch keinen Bock mehr. Und dann ist es auch nicht authentisch, dann geht auch nichts.
Ja, das ist halt wirklich, wenn du über jedes Wort auf die Wolkwaage, genau, auf die Goldwaage legen musst, das war schon anstrengend manchmal. Wie gesagt, ich weiß, wo es herkommt, ich kann es nachvollziehen, aber das ist nicht so, wie ich arbeiten will. Irgendwie. Und jetzt mache ich halt mein eigenes Ding und ich habe auch wieder Spaß gekriegt an Social Media, tatsächlich. Weil das war auch das Ding, als ich TerraX gemacht habe, das war wirklich cool. Das muss ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe. Und auch einfach mal Moderatorin sein zu dürfen. Ich wollte immer Moderatorin sein und jetzt war ich das. So.
Jetzt haben wir das schon mal.
Ja, genau.
Deckel zu.
Und dann habe ich aber auch ein bisschen gemerkt, es sind nicht meine Themen. Einfach so. Es ist so, ich ziehe mir das vielleicht gerne mal rein, so eine Vogeldoku oder sowas oder welche Qualle ist irgendwie gefährlich oder was weiß ich, was mache ich, wenn mich eine Qualle anpinkelt, was weiß ich was. Nee, das ist eine Qualle pinkelt nicht an die Sticht, ne? Guck mal, wie viel ich mir gemerkt habe.
Ganz unterschiedliche Quallen.
Ne, und das, ich will es gar nicht runtermachen, aber es sind einfach nicht meine Themen. Meine Themen waren immer Menschen und warum ticken die, wie sie ticken und wo kommt es her und irgendwas Psychologisches einfach. Und da habe ich auch gesagt, nee, ich will das machen, was ich mir selber angucken würde. So, logischerweise muss er nur irgendwann erstmal kapieren.
Ja.
Ja, und dann habe ich erstmal auf dem Festival gearbeitet, ehrlich gesagt. Bin mit Sack und Pack nach Rostock und habe da Singsterabende betreut und Leute verheiratet. So, also nicht in echt, aber so spaßig. Und da konnte ich wieder improvisieren. Ich habe kurz nach der Story gefragt und habe dann einfach eine Rede gehalten.
Okay.
Und das war einfach, also mir ging es wirklich nicht gut. Ich war fix und fertig.
Ja.
Aber ich konnte damals auch nicht so zur Ruhe kommen, dass man irgendwie rauslassen. Ich war dann noch so ein bisschen auf, oh, jetzt was ganz anderes. Würde ich vielleicht auch nicht nochmal so machen. Ja, trotzdem war es irgendwie lustig, was ich da gemacht habe. Naja, so ein therapeutischer Rat wäre was anderes, glaube ich.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ja, aber da hatte ich noch keine Ahnung.
Und also hast du jetzt, hast du auch einen Raum? Also
ja. Ich habe, ich kann nicht stundenweise mieten, das ganze Film. Gerade für so Anfänger, sag ich mal. Genau, da sagst du einfach, Hallöchen, ist da frei. Ja. Eine Stunde habe ich in Augsburg und in München tatsächlich. Das ist ganz gut. Mhm. Oder halt remote. Das ist ganz Neues.
Jetzt geht es los.
Jetzt geht's los.
Und in 5 Jahren? Was ist in 5 Jahren?
In 5 Jahren? Wie alt bin ich denn? 35 bin ich dann. Dann habe ich erstmal einen Hund. So.
Ah, ja.
ist auch mein Antrieb tatsächlich. So ein bisschen, weil einen Hund hasse, wenn du, oder hasse nicht unbedingt, aber ich habe einen Hund, wenn es im Außen ein bisschen stabiler geworden ist, sage ich mal. Damit ich mir keine Sorgen machen muss, oh Gott, wie finanzierst du den nächsten Monat? Oh Gott, habe ich genug Klienten, was weiß ich. In 5 Jahren vielleicht habe ich da schon mein eigenes Café. Weil, ich sage ja immer, ich bin wandelndes Hund. Ich liebe Kaffeekultur und ne, da sind wir wieder beim Thema vom ganz am Anfang. Lass uns Menschen zusammenbringen. Ne? Ja. Und Events veranstalten. Ich mache ja jetzt schon Workshops und Events. Und mein Traum ist es, so ein bisschen einen Kaffee zu haben und nebenan aber den Praxisraum, dass ich dann so ein bisschen switchen kann. Und das wäre schön. Vielleicht sogar in Augsburg in der Altstadt. Ja, ich habe kurz mal gestruggelt. Soll ich hierbleiben? Muss ich nicht doch wieder nach NRW? Aber irgendwie habe ich Nähe mal zugelassen, ohne dass sie perfekt war. Und deep. Und seitdem liebe ich Augsburg. Und ich möchte jetzt auch erstmal gerne hierbleiben. Das finde ich ganz gut.
Ist doch auch eine lebenswerte Stadt geworden. Hat sich doch gemacht die letzten 10 Jahre.
Ist ja so ein Muckelstädtchen, ich liebe es.
Ja, ich finde auch. Bin sehr, sehr zufrieden mit Augsburg.
Voll. Ja.
Das Stunde 39. Ist das ist doch gut. Das ist es. Das war's. Mehr gibt's nicht.
Das war's. Ende aus. Schön.
Schön war's.
Schön war's.
Wild sind wir abgebogen in alle Richtungen.
Hei, 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 hei.
Was sagen wir denn den Leuten jetzt noch? Liebe Männer, macht, geht in Therapie.
Und bitte basht mich nicht in den Kommentaren.
Seid nett zu allen Menschen. Liebe Menschen, seid nett zu allen Menschen.
Liebe Menschen, kümmert euch um euch. Und wenn ihr euch selbst halten könnt und die Kapazitäten dazu habt, empathisch euch selbst gegenüber zu treten, dann könnt ihr das auch mit anderen Menschen. Und dann können wir alle Friedensarbeit leisten. Ah, ist das nicht toll.
Amen.